sehr, dass so viele der Einladung gefolgt sind. Das Thema scheint einfach viele zu interessieren. Das ist toll. Wir wollen heute Abend vor allem so das Thema Bodenfruchtbarkeit im tierlosen, der tierlosen Landwirtschaft betrachten. Weniger jetzt vegan als Ernährungsstil. Und haben dafür drei wirklich sehr gute und wissende Experten gewonnen. Und ja, will ich gar nicht länger mich aufhalten und wünschen interessanten, spannenden Abend.
Genau, und ich übernehme jetzt, ich werde den Abend moderieren. Mein Name ist Henrike Rieth, ich komme von der HN Eberswalde. Und auch mich treibt so ein bisschen dieses Thema um. Es gab jetzt durch Studierende immer mal wieder Kontakt zu diesem Thema und eine habe ich ja auch gerade entdeckt. Sie hat, es gab so eine Studieninitiative auch zur bio-veganer Landwirtschaft. Da habe ich auch einiges gelernt, sozusagen, was den Bodenanbau auch betrifft. Deswegen freut es mich auch, dass ich jetzt hier diesen Abend moderieren darf. Der 6. ist es bislang schon, habe ich jetzt zumindest, wo ich beteiligt bin. Und ja, vom Ablauf her, die es kennen, wissen es schon, aber ich erkläre es trotzdem nochmal, weil ich glaube, es sind auch ein paar neue Gesichter da. Wir haben eine große Anzahl hier an Menschen in diesem Raum. Es wird so sein, dass wir nach und nach jetzt das Podium füllen mit den Herren, die hier vorne sitzen, die ja schon aus der Einladung herausgegangen sind. Und ich werde es dann so machen, dass ich mal ein kurzes Intro gebe, was die Person so gemacht hat, warum sie hier ist. Und dann geht es darum, ein Eingangsstatement, was sie jeweils vorbereitet haben, so als kleinen Schmankerl in den Einstieg für unsere Diskussion. Und es geht da um die Frage Bio und Vegan, wie geht das überhaupt zusammen und wie lässt sich eigentlich das Grundprinzip der Kreislaufwirtschaft im Ökolandbau mit diesem veganen Anspruch vereinen oder eben auch nicht vereinen. Also wir haben ja unterschiedliche Positionen auch dann auf dem Podium vertreten. Genau, das wird dann so sein, dass wir haben drei Referenten, die jeweils 10 Minuten sprechen und ich so ein bisschen Intro mache. Das heißt, für eine gute halbe Stunde gibt es erstmal Informationen, wo Sie zuhören. Und danach ist es dann eine erste Öffnung auf dem Podium, dass die drei Referenten auf sich noch beziehen können, auch nochmal Fragen stellen oder auch nochmal erläutern können, aufeinander aufbauen können. Und im Anschluss daran geht es dann auch an Sie. Also weil das ja auch die Idee des Themenabends ist, ins Gespräch zu kommen, im Austausch zu sein. Und da ist Michael Wimmer auch jetzt. herzlich willkommen auch nochmal. Genau, und wird so sein, dass Sie dann auch die Fragen stellen. Und hier wahrscheinlich gibt es so, dass viele Fragen sind, dass wir auch mehrere Möglichkeiten bieten, dass Sie Fragen stellen können. Wir sammeln die dann hier und die Referenten fischen sich das dann so jeweils raus oder Sie adressieren es auch direkt, wen Sie da jetzt ansprechen möchten. Dann ist eine Antwortrunde klar und vielleicht nochmal eine Runde, je nachdem, wie wir es dann so zeitlich schaffen. Eine zweite Fragerunde, wo wir dann nochmal auf dem Podium auch nochmal eine Resonanz haben über die Potenziale und Herausforderungen, auch so ein Blick in die Zukunft. Und dann, denke ich, ist es auch fast schon 8:30. Wir müssen pünktlich Schluss machen, also alle, die jetzt irgendwie noch Züge kriegen wollen. Wir müssen hier auf jeden Fall auch raus. Also ich habe den Blick vom Hausherrn hier direkt. Wir müssen um 8:30 hier Schluss machen, damit um 9 hier auch die Türen zu sind. Und also alles, was dann noch möglich ist, können Sie noch klären mit den Referenten. Ansonsten habe ich gemerkt, in der Vorrecherche sind Sie gut auffindbar, auch im Netz. Gut, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt geht's los mit dem Füllen des Podiums. Und wir fangen an mit Dr. Johannes Eisenbach. Ich möchte Sie kurz nach vorne bitten, wir können sich mal einrichten, während ich jetzt die Worte spreche. Und zwar hat er das Plakat da hinten aufgehängt. Es geht um den biozyklisch veganen Anbau. Er ist gelernter Landwirt und promovierter Agrarökonom und lebt seit 1995 in Griechenland, wo er das Bio-Betriebsnetz Biocyclic Network oder und den Expertenpunkt Omen aufgebaut hat. Also lange Reise, sind öfter auch mal in Deutschland, zum Beispiel heute. Und haben mit dem Bio-Pionier Adolf Hobbs. Zusammengearbeitet und seine Erkenntnisse und Anbauerfahrungen zum Thema Bodenfruchtbarkeit und Mischkultur liefern seit fast 50 Jahren auch die Grundlage für diesen kreislaufbetonten Anbau. Wird da wahrscheinlich gleich auch ein bisschen intensivieren und erläutern, aber mit diesem Mann hat er zusammen auch diese biozyklischen Standards entwickelt und auch Richtlinien dazu entwickelt, die demnächst auch noch konkreter werden, also wahrscheinlich kann es da auch noch weiter drum gehen, also dass sie da dran sind und nach diesen Richtlinien auch schon Mitgliedsbetriebe wirtschaften. und die organisiert sind in dem Bio-Vegan an Vegan-Verein und in Deutschland mittlerweile auch einige Betriebe ja schon nachwirtschaften. Ne? Genau, und diese Impulse hat noch maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Ökolandbaus in Griechenland und die nunmehr nach diesen Richtlinien wirtschaften. Das sind mittlerweile sogar 80 kleinbäuerliche Familienbetriebe, die in diesem Netzwerk organisiert sind und danach wirtschaften. Also schon auch so eine, wo man so einen Eindruck hat, ja, da passiert was und diese Anforderungen oder diese Richtlinien sind mehr oder entsprechen noch den Anforderungen der EU-Bio-Verordnung, sind aber auch noch mehr, was vor allem auch betont auf den Humusaufbau und die Schaffung von einem artenreichen Biotop betrifft. Also es geht auch um die natürlichen Lebenskreisläufe, die da aufgebaut werden sollen. Weiterhin ist er auch noch in einer Berliner Strategiegruppe engagiert oder war auch engagiert, wo es ein Grundlagenpapier gab, das erarbeitet wurde, zusammen mit weiteren Verbänden wie dem Bund für vegane Lebensweise, der Albert-Schweitzer-Stiftung, aber auch dem Vegetarierbund, wo dazu auch weitere konkrete oder Dinge zusammengefasst wurden, wo er sehr aktiv ist. Und auf der Seite, auf der Bio-Vegan-Seite kann man lesen über ihn und seine Tätigkeiten, dass er in Griechenland entscheidend dafür auch oder eine entscheidende Person war, die die Praxis vorangebracht hat, die bio-vegane Anbaumethodik und da ja über ein großes Repertoire an Erfahrungen verfügt. Und wir sind sehr gespannt darauf, was er uns dazu berichtet. Und ja, die Frage, die er vorbereitet hat und jetzt in hoffentlich 10 Minuten beantworten wird, also wie geht das eigentlich überhaupt zusammen? Also dieser Kreislaufgedanke, der schon sehr zentral ist, mit dem veganen Anspruch. Bitte schön.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Wo soll ich mich aufhalten? Ja, dort.
Wie Sie möchten. Was Ihnen...
Ich in die Mitte, gell? Hast du schon geguckt, als Sie da waren?
Ach
so.
Ja, gerne.
Ja, wir sitzen ja dann da.
Ja, wir sitzen Abend da.
Also ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, hier zu sein. Für den Rahmen, den Sie hier gestaltet haben als Völl und auch an diesem sehr bedeutungsträchtigen Ort, GLS Bank. Ich sehe gerade, wenn man reinkommt, gibt es ein Banner, da steht als erstes, oder hier glaube ich auf dieser Wand, zukunftsorientiert oder zukunftsgerichtet. Ich glaube, darüber geht es heute ganz intensiv. Wir jetzt im biozyklisch veganen Anbau schon aktiv sind, spüren, dass wir wirklich ein Teil der Zukunft sind, dass wir an einem Zukunftsmodell arbeiten. Dass wir vielleicht schon ein bisschen spüren, wohin die Landwirtschaft in der Zukunft gehen kann. Denn irgendwas läuft ja falsch. Irgendwie müssen wir uns umorientieren. Es ist ein Paradigmenwechsel angesagt auf allen Ebenen. Und ich selbst spüre täglich das Glück, was man empfinden kann, wenn man sich betätigen kann in einem Bereich, den man als richtig erkannt hat. Auch wenn man noch nicht am Ziel ist, aber wenn schon mal die Stoßrichtung in die richtige Richtung geht, das gibt einem Aufschwung und auch, glaube ich, allen, die da mitmachen. Zu der Frage, die mir übrigens erst vorhin vor 10 Minuten so bewusst war, dass das die Eingangsfrage sein sollte, ist aber nicht schlimm, das ist ja das Thema, worum es uns eigentlich die ganze Zeit geht. Vielleicht wird es schon deutlich an dem Wort biozyklisch, vegan. Dass es da um einen Kreislauf geht. Und ich sehe gerade in der veganen Ausrichtung des Ökolandbaus die Möglichkeit, den Kreislauf wirklich nachhaltig zu schließen und eben nicht irgendwie einen Kreislauf offen zu lassen. Aber da werden wir sicher im Laufe der Diskussion noch genauer eingehen. Ich möchte jetzt eigentlich die Gelegenheit nutzen, einen ganz kleinen historischen Exkurs zu machen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir jetzt über biozyklisch-veganen Anbau sprechen können. Sie hatten es schon angedeutet, in den 50er Jahren gab es einen Biopionier aus Norddeutschland, speziell aus dem Südrand der Lüneburger Heide, Adolf Hobbs. Einigen wird er noch irgendwie bekannt sein oder manchmal was gehört haben, den meisten wohl nicht mehr. Er hat bereits in den 50er Jahren einen Gartenbaubetrieb gepachtet und war schon von Kindesbeinen auf ökologisch eingestellt. Muss man natürlich sich vorstellen, 50er Jahre, es gab noch keine EU-Bio-Verordnung, es gab auch noch gar nicht mal alle Verbände, die es heute gibt. Und, aber es gab natürlich die Pioniere, die schon ganz genau wussten, was ökologischer Landbau sein soll. Und da hat Adolf Hobbs einen Gedankengang gehabt, und hat sich vorgestellt, wir als Ökologen wollen ja eigentlich als Fernziel erreichen, dass die ganze Welt ökologisch bewirtschaftet wird. So wie man bis dato ökologischen Landbau verstanden hat, war das immer eine Kombination aus Ackerbau, Gartenbau und Tierzucht. Und dann hat er einfach mal hochgerechnet, was würde passieren, wenn wir wirklich global das so machen würden. Dann würden wir irgendwann einen Fleischberg bekommen, irgendwann vielleicht einen Milchsee. Also einen Überschuss. Das kam dann im Konventionellen ja tatsächlich. Die EU war ja geplagt über Jahrzehnte von Überschussproblematik im tierischen Absatz. Aber das hatte er aus so berechnet, überlegt, Analogieschluss, dass das auch im Ökolandbau kommen könnte. Und da sagte er, es muss doch möglich sein, auch ohne Tierhaltung eine dauerhafte Bodenfruchtbarkeit aufzubauen. Und das hat er in seinem Betrieb tatsächlich konsequent umgesetzt. Und er hatte nicht den Anspruch, dass das jetzt andere Betriebe auch machen müssen. Er ist in freundschaftlicher Nachbarschaft auch mit allen anderen Anbaurichtlinien und Anbaurichtungen hat er sich betätigt. Aber für sich persönlich war das sein Lebensziel. Und er hat immer wieder diesen Kreislaufgedanken ganz besonders betont, hat von Aufbau gesunder Lebenskreisläufe gesprochen, vom Kreislauf der lebendigen Substanz. Das war ein Stichwort, das er von Hans-Peter Husch übernommen hatte, durch den er auch sehr geprägt war. Und wir haben uns, also ich hatte das Glück, ihn kennenzulernen Anfang der 80er Jahre, weil er sich auch dann vortragsmäßig sehr oft betätigt hat. Er war ein sehr, sehr talentierter Praktiker und ein begnadeter Redner. Was ihm überhaupt nicht lag, war das Schreiben. Und insofern gab es nichts Schriftliches, was er so von sich gegeben hat. Man musste das mal gehört haben und man musste auch mal seinen Betrieb gesehen haben. Man sah seinen Händen an, dass er täglich im Boden gearbeitet hat. Und in dieser Phase habe ich ihn kennengelernt und irgendwann fiel mir auf, dass dieses Stichwort der gesunden Lebenskreisläufe und so weiter immer wieder vorkommt. Und dann sagte ich zu ihm, da gibt es einen Begriff. Wenn man das aufs Griechische überträgt, kommt ein Wort raus, das nennt sich Biozyklus oder biozyklisch. Bios, das Leben, und Zyklus, der Kreislauf. Und das war dann die Geburtsstunde dieses Begriffs. Was Adolf Hobbes damals nicht wusste, und ich auch nicht, das haben wir erst vor kurzem erfahren, dass dieser Gedanke einer viellosen Ökolandwirtschaft etwas mit Veganismus und mit Vegan zu tun hat. Dieses Wort gab es damals tatsächlich noch nicht in Deutschland. Es muss wohl im Angelsächsischen entstanden sein, aber es war also wirklich auch unter den ökologisch eingestellten Menschen noch nicht vorhanden. So haben wir also aufgrund dieser Erfahrung des viellosen Aufbaus einer Bodenfruchtbarkeit über Kompost, Flächenkompostierung, Leguminoseneinsatz und. Wenn wir hoffentlich im Laufe der Diskussion noch einzeln drauf einkommen, etwas aufgebaut, was wir jetzt heutzutage als einen veganen Urgedanken wiederentdeckt haben. Und das ist dann durch katalysierende Persönlichkeiten, die diesen Zusammenhang erkannt haben, weil sie sowohl Adolf Hobbes kannten als auch mich, sitzt hier vorne, das ist Herr Anders, kann man ruhig mal sagen, auch als Initiator der Berliner Initiativgruppe, die dann dazu geführt hat, dass alle diese Menschen, die in dieser Richtung gearbeitet haben, an einem Tisch saßen. Das hat dann dazu geführt, dass wir die dann in Griechenland entstandenen biozyklischen Anbaurichtlinien überarbeitet haben, ganz speziell nochmal auf diesen veganen Aspekt hin. Dadurch, dass es auch niemand angefragt hat, geht das überhaupt? Das war eine Frage von Herrn Anders. Könnt ihr denn überhaupt Orangen und Kiwis und Zitronen auch ohne Mist anbauen? Und da sagte ich, natürlich, das tun wir. Und in Griechenland ist es sogar unter den Betrieben, die diese biozyklischen Richtlinien anwendeten, die Mehrzahl gewesen, die gar keinen Mist eingesetzt haben. Aber wir haben natürlich diesen Gedanken, dass man nicht ganz vermeiden sollte, gar nicht so betont, weil niemand danach gefragt hat. Und dann haben wir gesagt, das ist für uns ein relativ kleiner Schritt, wirklich alles, was tierischen Ursprungs ist, aus den Anbaurichtlinien herauszunehmen und auch aus der Anbaupraxis. Dazu muss ich sagen, Sie hatten es ja schon erwähnt, ich bin seit 1995 in Griechenland ansässig und wir haben ein Netzwerk aufgebaut, dem zurzeit ca. 800 bäuerliche, kleinbäuerliche Familienbetriebe angehören. Ein solcher kleiner Familienbetrieb hat natürlich keine Chance, alle biozertifiziert, keine Chance, sich irgendwie an den internationalen Markt anzuklinken aufgrund seiner kleinen Betriebsgröße. Wir mussten also gruppieren, wir mussten Gruppen schaffen, örtliche, lokale Gruppen, die auch eine Vermarktungseinrichtung bekommen, nämlich einen Packbetrieb, von dem aus dann die Ware verpackt wird, sodass sie in Chargen zusammengestellt werden kann, sodass sich ein LKW füllt, den man dann zum Beispiel exportieren kann. Und das machen wir jetzt seit 1998 hat es angefangen und in der Form, wie es jetzt stattfindet, als Netzwerk von Packbetrieben mit den angeschlossenen bäuerlichen Familienbetrieben, arbeiten wir seit 2002, kann man sagen. Und beliefern den deutschen Markt, den europäischen Markt, Österreich, Skandinavien. Und innerhalb dieser Gruppe von 800 Erzeugern befinden sich bereits ca. 80 Betriebe, die die biozyklischen Richtlinien angewendet haben, die schon von Anfang an über das hinausgingen, was die EU-Bio-Verordnung fordert, insbesondere was zum Beispiel auch die Feldlagen, die Kontrolle der Abtriftsicherheit anbelangt, Fragen der Bodenfruchtbarkeit, Komposteinsatz und so weiter. Und jetzt muss man dazu sagen, dass in Griechenland die Arbeitsteilung zwischen Ackerbauern und Viehzüchtern schon Jahrtausende lang besteht. Diesen gemischten Betrieb, wie wir es hier in Mitteleuropa kennen, der aus Ackerbau plus Viehhaltung unter einem Dach sogar im süddeutschen Raum besteht, den gibt es in Griechenland nicht. Es gab Arkadien, ja, der Schäfer mit seinem, das können Sie sich ja vorstellen, Goethe hat das ja beschrieben, das kommt aus der Antike, und der Ackerbauer, der Gemüse oder Bäume kultiviert. Und insofern gibt es da auch im Bioanbau und insgesamt nicht diese Querverbindungen. Also ein Betrieb in Griechenland ist froh, wenn er an Mist herankam, aber es war nicht selbstverständlich. Also er musste schon immer auch Methoden erkunden, wie kann ich ohne tierischen Dung arbeiten. Und jetzt hat das Ganze eben einen anderen Rahmen bekommen. Durch die Initiativgruppe in Berlin haben wir die vorhandenen biozyklischen Richtlinien, die auch schon kontrolliert und zertifiziert wurden, nämlich von Bioinspektor aus der Schweiz, zusätzlich zu der örtlich stattfindenden EU-Biokontrolle, jetzt als biozyklisch vegane Richtlinien festgelegt. Wir haben sie auch eingereicht bei IFOAM, läuft im Moment ein Antrag auf Aufnahme in die Family of Standards. Wir haben aus den Richtlinien, die eigentlich ursprünglich die Aspekte, die über die EU-Bio-Verordnung hinausgehen, da lag der Schwerpunkt drauf, haben wir jetzt einen sogenannten Stand-Alone-Standard gemacht, der alle Aspekte einer Bioproduktion erfasst. Und jetzt in diesem Jahr hat die Kontrolle bereits angefangen, das wird jetzt sukzessive aufgebaut, dass eben die EU-Biokontrolle kombiniert wird für die Betriebe mit der Kontrolle nach den biozyklisch-veganen Richtlinien. Insofern geht es da auch um ein zertifiziertes Produkt. Wir legen Wert darauf, dass die Bauern, die biozyklisch-vegan wirtschaften, auch durchaus Verbandsmitglieder sein können bei Bioland, Naturland. Dass das eine Zusatzqualifikation darstellt. Es ist also uns ganz wichtig auch zu betonen, dass wir uns nicht im Gegensatz sehen zu dem, was im Moment im Biolandbau stattfindet. Time over?
Genau, ich wollte es ja freudig darauf hinweisen.
Das geht jetzt so weiter. Ich denke mal, wir müssen auch dann in der Diskussion noch andere Aspekte.
Also, aber es scheint so jetzt rund zu werden.
Ja, es geht ja ums Rundwerden und auch um den Zyklus, genau. Also wir haben erkannt, muss ich sagen, auch durch die Diskussion mit den anderen Teilnehmern an der Berliner Runde, dass es geht ja, wenn wir jetzt um viehlose Landwirtschaft sprechen, nicht nur um das Bedürfnis der sich vegan ernährenden Menschen, die ja unter Umständen ganz unterschiedliche Motive haben, warum sie sich vegan ernähren. Der eine macht es aus gesundheitlichen Gründen, der andere macht es aus tierethischen Gründen. Man muss es sogar noch globaler sehen. Es geht letztlich um den Klimawandel, es geht um die Tragfähigkeit unseres Planeten. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Landwirtschaft eine der größten oder eine der großen Mitverursacher des Klimawandels ist. Und innerhalb der Landwirtschaft ist es insbesondere die Massentierhaltung, die erheblich zu diesem Effekt beiträgt. Und es sind sich eigentlich fast alle klar, dass eine Reduktion der Massentierhaltung zu absolut messbaren klimatischen, mittelfristig zu klimatischen Veränderungen führen könnte. Und wenn wir dann auch noch uns Stoffkreisläufe anschauen, den Stickstoffkreislauf, der Phosphorkreislauf, der Kohlen, der CO2, also Kohlenstoffkreislauf, dann wird uns klar, dass wir ja die ganze Zeit etwas in die Atmosphäre pusten, was überhaupt nicht mehr gebunden wird. Und ich gebe jetzt ein ganz kurzes Stichwort, das ist Kompostwirtschaft. Im biozyklisch-veganen Anbau spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle für fast alle anbautechnischen Fragen die Herstellung von Kompost. Jetzt muss man dazu sagen, dass Kompost aber nicht gleich Kompost ist.
Ich muss darauf hinweisen, also vielleicht als Stichwort zu stehen lassen.
Ja, das okay? Genau. Es gibt da verschiedene Stufen von Kompost, da müssen wir später nochmal drauf eingehen. Das ist aber das, wo der Kreislauf sich schließt. Das ist das Instrument, das ist der Schlüssel, mit dem wir wirklich Stoffkreisläufe schließen können und mit allen erwünschten Nebenwirkungen für, auf allen Bereichen.
Okay. Vielen Dank. Cool. Genau, das war als Appetithappen. Genau, dann möchte ich jetzt Petermann, was auch immer wir, ans Pult bitten und ich sage noch ein paar Worte zu ihm. Genau. Er ist Geschäftsführer der Produktivgesellschaft Annenberg in Falkenberg, also kommt aus Brandenburg. Märkisches Oderland ist das, oder? Märkisches Oderland bewirtschaftet dort einen Betrieb, ist Agraringenieur und auch im Vorstand des Landesbauernverbands Brandenburgs. Sein Betrieb hat 10 Mitarbeiter und 2 Azubis und erhält 165 Kühe plus Nachzucht, wenn ich das richtig recherchiert habe. Die Kühe liefern die Rohmilch, mit der wiederum auch die Milchtankstelle beliefert wird. Das konnte man in der Motz auch lesen, also sind schon in der Öffentlichkeit oder in den Medien vertreten. Die Kühe selbst bekommen auch nur das zu fressen, was Jens Petermann kennt, also Silage aus der Eigenproduktion, selbst angebautes Getreide und auf keinen Fall Medikamente und Futter, von dem er nichts weiß, was drin ist. Also eigentlich ganz praktisch den Kreislauf auch schon gedacht. Insgesamt bewirtschaftet er 57 Hektar Fläche und sein Betrieb macht nur Landwirtschaft, also er ist sozusagen da unterwegs. Seine Homepage kann man auch entnehmen, dass er gerne mit dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Landwirtschaft in den Medien unterwegs ist oder da auch aufklärt. Er bietet auch interessierten Menschen da eine Unterstützung an oder hat auch mit Junglandwirten schon zusammengearbeitet und hat da Einblick in die landwirtschaftliche Produktion gegeben und dann so eine Art Bodenkurse, so habe ich es irgendwie rausgelesen, gegeben und da schon ist da tief eingestiegen, zusammen auch mit den jungen Landwirten. Genau, er stellt diese Methoden eben vor und zeigt, wie man Bodenfruchtbarkeit steigern kann. Denn er sagt, wie eure Bodenverhältnisse, wenn ihr diese nicht kennt, kann auch falsch eingesetzter Steinung den Boden nur schädigen. Weiterhin kann man auch bewegte Bilder von ihm im Netz finden. Von einer Tagung habe ich einen Einblick gehabt, wo er auch gesagt hat zum Thema Humusaufbau und Bodenbearbeitung. Wir müssen im Boden die Natur für uns arbeiten lassen und dabei müssen wir uns einfach auch fragen, ob die Denkschemen und das, was wir bis jetzt gemacht haben, nicht in vielen Punkten zu kontraproduktiv war und gegen die Biologie gearbeitet hat. Und ja, ich finde das eigentlich eine ganz gute Grundlage für das, was jetzt kommt. Also wie Ihre Perspektive eigentlich ist oder was Sie sagen, wie das vereinbar ist, bio-vegan, geht das, geht es nicht oder wo sehen Sie da Potenziale?
Also erstmal, Ihre 10 Minuten. Gut, meine 10 Minuten. Also erstmal möchte ich mich natürlich auch ganz recht herzlich bedanken, hier heute sprechen zu dürfen. Vor so vielen interessierten Leuten, die das Thema bewegt und die über das Thema diskutieren und etwas erfahren wollen. Ich möchte vielleicht ganz kurz anknüpfen an meinen Vorredner und sage, dass diese Methode durchaus von mir auch Befürwortung findet. Also ich denke schon, dass es möglich ist, in diesem Sektor erfolgreich zu wirtschaften. Der Antrieb, hier heute zu stehen und etwas zu sagen, ist aber eher noch ein anderer. Ich habe vor 10 Jahren eine Erfahrung in meinem eigenen Betrieb machen müssen, dass ich gemerkt habe, dass ich mit meinem Schulwissen, mit meinem landwirtschaftlichen Fachwissen, mit meiner Ausbildung an einem Punkt gekommen bin, wo ich selber nicht mehr weiterkam, beziehungsweise ich gemerkt habe, dass dem Boden, der mir anvertraut wurde, dass es dem nicht mehr so gut geht. Und die Tatsache, die hat mich dann extrem aufgewühlt. Also das waren, wer es auf der Homepage mal sehen möchte, das waren Bilder, die vergisst man nicht. Und diese Ja, ich sag mal, dieses Erlebnis hat mich eigentlich angestachelt, förmlich angeheizt, mein Wissen auf den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen, ob das, was ich mal gelernt habe, ob das zeitgemäß ist, ob das überhaupt noch in die Welt passt. Was mir dabei relativ schnell klar geworden ist, dass wir in unserem ganzen Bildungssystem, in der Art und Weise, wie wir Wissen vermitteln, aus meiner Sicht den Fehler machen, dass wir viel zu kausal an die Themen rangehen und das systemische Denken extrem vernachlässigt haben. Und durch diese kausale Denkweise, auch in den ganzen Bildungslinien, sind wir alle unheimliche Fachexperten geworden, aber für das Große und Ganze sehen wir oft, haben wir den Blick verloren. Und ja, und wenn man sich dann Hilfe holen möchte, von der Offizialberatung, aus Schulen oder von Wissenschaftlern, dann merkt man, dass das gar nicht so einfach ist, die Hilfe zu bekommen. Und ich stehe hier als Praktiker, als Handwerker und suche praktisch nach Antworten. Die Antworten, die ich gefunden habe, die sind erstaunlicherweise aus alter Literatur. Also ich habe Fachbücher bemüht, die gehen wirklich bis in die Jahrhundertwende, 18. bis 19. Jahrhundert zurück. Und sehr viele Literatur auch vom Vorkrieg und kurz nach dem Krieg. Und das Bemerkenswerte dabei ist, dass die Leute, die diese Literatur geschrieben haben und die ihr Wissen dort den Leuten preisgegeben haben, dass die noch ganz anders rangegangen sind, ihren Lebensraum und ihren Wirtschaftsraum zu beurteilen und zu beobachten. Also das, was uns verloren gegangen ist, besonders den modernen Landwirten, ist die Beobachtung. Die Beobachtung des eigenen Standorts, die Beobachtung des Bodens. Was passiert, wenn ich was mache? In aller Regel kriegt man heutzutage nur eine Empfehlung. Und diese Empfehlung scheint ja schon Jahrzehnte ganz gut zu funktionieren und ist natürlich dann oberflächlich gesehen auch erstmal ohne große Risiken. Und man kann mit einer Rendite rechnen, die vorher schon so ungefähr berechnet wurde. Ja? Also was Schöneres gibt es ja gar nicht. Keine großen Risiken. Das führt aber genau dazu, wo ich mich dann letztendlich vor 10 Jahren befunden habe. Ich habe ja genauso gedacht und habe das genauso gesehen. Und habe dann dort einen Boden vorgefunden, der keinem Regen mehr standhält. Also der einfach der Erosion preisgegeben ist und der Boden ist dann halt weg. Mir ist bewusst geworden, als ich mit der Bodenentstehung, mit der Bodenbildung mich näher befasst habe, dass das Prozesse sind, die übersteigen unsere Vorstellungskraft von der Zeit, von der Zeitdauer. Und ich brauchte eigentlich nur relativ wenig Zeit, um das Ganze, ja, ich sage es mal in Anführungsstrichen, in Gefahr zu bringen, beziehungsweise sogar zu vernichten. Leider sind diese Ereignisse und die Beobachtungen, die man auch in Deutschland machen kann, immer nur sehr punktuell und nicht übers Jahr. Also wenn man durch Deutschland fährt, erlebt man Deutschland oft grün, wachsend, blühend. Ne? Aber diese Ereignisse, von denen ich spreche, die sieht man oft nicht. Die werden dann relativ schnell mit Technik kaschiert und sind dann einfach wieder aus dem Gedächtnis und aus dem Bewusstsein entfernt. Ne? Und das ist mir eben nicht gelungen, Gott sei Dank, was mich dann letztendlich wirklich in den letzten Jahren zum Umdenken, im Handeln und auch Verbreitung von Wissen anstachelt. Die Tiere, muss ich sagen, die haben mir dort einen unheimlichen Dienst erwiesen. Also ich bin, als ich dort in meinem Betrieb angefangen habe, 2003 war das, bin ich dort als Ackerbauer hingekommen. Und habe mit den Milchviechern eigentlich gar nicht so viel am Hut gehabt. Nun habe ich den Betrieb übernommen von meinem Vorgänger, verstorbenerweise, habe gesagt, gut, ich mache jetzt nicht einfach den Stall zu. Also da gucken dich Leute an, die arbeiten da und du siehst die Tiere. Und da war für mich klar, du machst das erstmal weiter. Ich habe mich dann sicherlich auch hauptsächlich um den Ackerbau gekümmert. Aber habe dann durch die Tiere eigentlich gelernt, welche Probleme oder welche Fehler wir machen. Also weil die Fütterung, die Gesundheit der Tiere und das, was man im Stall beobachten kann, einem wirklich ziemlich nüchtern und ziemlich ehrlich zeigen, was verkehrt läuft. Und zum Beispiel auch der Einsatz von tierischem Dung, in meinem Fall, hat ja zu extremen Bodenschädigungen geführt, sodass ich mich dann gefragt habe, gut, Dung ist ja eigentlich im Öko-Bereich eigentlich eine tolle Sache. Also jeder ist froh, wenn er irgendwo ein bisschen Dung hat und den Dung ins System bringen kann. Aber wenn man nicht weiß, wie der Dung funktioniert, wenn man nicht weiß, an welcher Stelle man dort das System schädigt, beziehungsweise aber auch unterstützt, dann passieren eben solche gravierenden Fehler. So, und diese Fehler, die sind natürlich in der industriellen, in der konventionellen Landwirtschaft noch viel extremer, weil wir dort mit einer Palette von Stoffen arbeiten, die dann ein Problem machen und zum Problem werden, wenn der Boden bereits, ich sage jetzt mal, so ein bisschen vom Leben zum Tod auf dem Wege ist. Also ich glaube, wenn wir den Boden in Deutschland kritisch untersuchen, dann werden wir viele Flächen finden, die nicht mehr so sehr viel Biologie in sich tragen. Und wenn diese Biologie fehlt, dann ist der Boden auch nicht mehr in der Lage, also dann hat der Boden sein Verdauungssystem verloren. Alles, was ich auf den Boden bringe, alles, was ich in den Boden bringe, wird der Boden nicht verdauen können. Er wird es nicht kompensieren und er wird es auch nicht entgiften. Und da sehe ich das riesengroße Problem und Dilemma. Also wenn wir uns da nicht drum kümmern, dass wir etwas mehr über die natürlichen Grundlagen wieder lernen, dass wir das, was wir machen, nochmal neu erlernen. Man kann fast sagen neu erlernen, dass wir einfach begreifen, in welches System wir eingreifen, dass wir begreifen, es ist kein völliges Ökosystem im Sinne von Wald, sondern das ist eine Kulturlandschaft, die ja schon verändert ist im Sinne eines gesunden biologischen Systems. Man kann ja von einem gesunden biologischen System schon gar nicht mehr reden, ne, weil es ja so schon stark verändert ist. Wenn man das gesunde System aber gut interpretieren kann, dann kann man ableiten, was man dem veränderten, von uns veränderten System bringen kann, um dieses System zu stabilisieren, um das System vielleicht auch wieder ein bisschen zurück zur Fruchtbarkeit zu führen. Also mein Anspruch an Landwirtschaft ist der, dass ich es schaffe, den Boden am Leben zu halten. Und unter Leben verstehe ich eine Vielform von Lebewesen, von Mikro bis Makro. Denn nur im Zusammenspiel und in der Gemeinschaft wird es gelingen, die Stoffkreisläufe und Zyklen in Harmonie zu bringen. Und diese Harmonie, die ist letztendlich die Grundlage und die Basis für die Ernährung. Und da sind wir beim nächsten Thema. Meine Frau, die arbeitet als Arzthelferin und Praxismanagerin in der Frauenheilkunde-Praxis. Und das ist ein unheimlich spannender und interessanter Bezug, wie ich finde, weil man sich abends über Landwirtschaft und Gesundheit unterhalten kann. Und wenn man die alte Literatur bemüht und auch alte Agrarvisionäre bemüht, dann wird man feststellen, dass ganz viele Agrarvisionäre früher Ärzte waren. Es gab ganz viele Ärzte, die irgendwann wahrscheinlich so mit Mitte 50, Anfang 50, so wie ich jetzt, gemerkt haben, irgendwie komme ich mit meinem Handwerk auf keinen grünen Zweig. Ich kämpfe hier gegen Windmühlen. Und wo sitzt eigentlich das Übel? Ne? Und das Übel und die Mutter aller Krankheiten ist die gestörte und die schlechte Ernährung. Das haben die Mediziner erkannt und sind dann in die Landwirtschaft gegangen. Und haben dann versucht, mit dem medizinischen Ansatz und mit dem Verständnis über unseren Körper, mit dem Verständnis über praktisch dieses System, denn auch wir sind ja ein System, also mit diesem Verständnis die Landwirtschaft nochmal mit neuen Augen zu sehen und dann zu versuchen, diesem System auch was Gutes zu tun. Und was ich festgestellt habe, ist, ob das jetzt die Wohl- oder die Bewirtschaftungssysteme sind, wie sie von meinem Vorredner schon zitiert wurden oder wie ich sie versuche oder wie sie andere versuchen. Es gibt unheimlich schnelle Effekte. Ich habe immer gedacht, dass das unheimlich lange dauert, bis man Effekte sieht, aber ich denke, das gibt unheimlich schnelle Effekte, weil da, wo die Schieflagen schon extrem sind und man versteht, worum es geht, wird man feststellen, die Tiere fühlen sich wohl, die Pflanzen fühlen sich wohl und der Boden kommt relativ schnell wieder in den Tritt. Ja, aber ich sehe eben momentan nicht so sehr viele Signale, dass es ein großes Umdenken gibt. Hier wurde ganz wichtigerweise gesagt, wir sind wirklich an einem Scheidepunkt. Und deswegen denke ich, tun wir uns auch keinen Gefallen, wenn wir jetzt die Diskussionen zu Kleinkarriere führen und polarisieren, sondern wir müssen sehen, dass alle Leute, die verstehen, wie Natur funktioniert, dass die sich möglichst schnell Methoden einfallen lassen, der Bevölkerung das Wissen wieder zu bringen. Und ich glaube, wenn es das gelingt, auch das Wissen über einen selbst, über den eigenen Körper, ne, wie oft erwischt man sich selber dabei, muss ich mal meinen Arzt fragen, dann ist das genau der Punkt. Ne? Und ja, das war vielleicht mein Opening.
Vielen Dank. zu uns gekommen ist, als Abschluss sozusagen von der ersten Einführungsrunde, genau, die stehen hier schon. Du kannst gerne auch von da vorne sprechen, das finde ich okay. Es gab ein paar Worte. Er ist Leiter des Wissenschaftsressorts der Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt. Dein Ressort hat 4 Mitarbeiterinnen und auch eine Bürohündin, wie man auf der Homepage entnehmen Rocky, die Unterhalterin ist anscheinend. Sein Weg zur bio-veganen Landwirtschaft oder zu diesem Thema führt über verschiedene Stationen. Und wenn man so deine Homepage anguckt, dann denkt man, okay, das, du hast auch ganz viele andere Kompetenzen. Es fing an mit einem Gesellenabschluss zum Radio- und Fernsehtechniker. Dann hat er Musik- und Medienmanagement gearbeitet und auch nochmal studiert hier in Berlin. Hat einen Bachelor in Altertumswissenschaften und einen Master in Religionswissenschaften. Und sich auch mit dem Bereich Geschichts- und Kulturwissenschaften beschäftigt an der FU Berlin. Also nicht unbedingt ein agrarischer Hintergrund, also ganz klassisch wie die beiden hier zumindest. Was vielleicht nochmal einen ganz interessanten Blick auf die Sache wirft. Seit November 2011 ist er bei der Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt und seit 2012 eben der Leiter von dem Wissenschaftsressort. Und nun wird es zumindest für den oder die Außenbetrachterin klarer, denn seit 2014 ist er auch Mitglied der Berliner Strategiegruppe. Das ist ja die, von der wir ja schon gehört haben. Ne? Also da ist er auch aktiv und auch im Ökobeirat der Grünversichert GmbH. Und auch Mitglied verschiedenster tierethischer und politischer Arbeitskreise. Und was ich auch gelesen habe, dass ab 2017, also jetzt in diesem Jahr, er auch als Dozent im Modul Tierethik und Tierschutz im Studiengang, was ich nicht wusste, Vegan Food Management an der Fachhochschule des Mittelstandes in Bamberg und Köln ja angeboten wird. Ne? Ist auch ganz frisch und neu. Ganz frisch. Genau, da ist er jetzt auch in der Lehre aktiv. Und wenn man die Liste der Veröffentlichungen so durchgeht, dann kann man schon sehen, dass es ein Themenfeld ist, was sich schon lange umtreibt, also auch dieser landwirtschaftliche Aspekt. Und ein Eintrag auf der seiner persönlichen Homepage trägt auch die Überschrift Landwirtschaft ohne Tiere. Das geht ja gar nicht Ausrufezeichen und dann wirklich nicht. Also von daher, das finde ich, ist ja eine gute Überleitung jetzt zu deinem Statement.
Ja.
Also was du denkst, wo die Vereinbarkeit ist oder auch nicht. Und eins habe ich noch vergessen, du bist auch maßgeblich daran beteiligt gewesen, also der ersten bio-veganen Landbautagung, ne? 2015 auch.
Über die Stiftung.
Ja, da auch mitgewirkt. Also von daher mal sehen. Wir sind gespannt auf dein Statement. Ja. 10 Minuten.
Schön. Dankeschön für die Vorstellung. Auch danke, dass ich hier sein darf und dass so viele Leute gekommen sind. Ich habe nicht damit gerechnet, dass meine ganze Biografie durchleuchtet wird. Also die Wege in den Tierschutz sind unergründlich. Ich komme mir hier ein bisschen kirchlich vor. Ich habe mich gerade gefragt, ob es Katheter oder Katheter heißt. Das verwechsel ich immer. Ich würde gern, die Experten zum Landbau haben wir dort sitzen. Und da mache ich auch keinen Hehl draus. Ich komme nicht aus der Landwirtschaft, aber ich habe ein Interesse daran, an landwirtschaftlichen Themen, weil ich aus dem Tierschutz komme. Und ich möchte gern dieses Eingangsstatement nutzen, um doch vielleicht nochmal so eine etwas übergreifende Kuppel zu legen über die ganze Sache. Über Details reden wir noch des Landbaus. Dass man, wenn man in einer Tierschutz- und Tierrechtsstiftung arbeitet und dort auch die vegane Ernährungsweise vorantreibt, daran interessiert ist, auch auf der Produktionsseite eventuell stärker die Frage voranzutreiben, geht das Ganze nicht eigentlich ohne Tiere? Ich glaube, das liegt auf der Hand. Das ist nicht so überraschend. Herr Eisenbach, Sie wussten lange Zeit nicht, dass es Veganer gibt. Noch 1991, übrigens kleine Anekdote, wurde in Deutschland der Deutsche Veganverein, der sollte gegründet werden in Frankfurt am Main, das wurde verboten, die Gründung wurde nicht zugelassen, weil ausländische Fantasienamen nicht erlaubt seien. Also da sehen wir mal, was sich in den letzten Jahren noch getan hat. Lassen Sie uns noch mal kurz vor Augen führen, womit wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir über die Tierhaltung reden. Allein in Deutschland werden jährlich über 800 Millionen Tiere für die Ernährung gehalten und getötet. Global sind es 60 bis 70 Milliarden. Das sind Zahlen, die können wir uns, glaube ich, so gar nicht vorstellen. Vor 2 Jahren gab es ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Landwirtschaftsministerium. Das hat aufgezeigt, dass es so mit der Tierhaltung, wie wir sie jetzt gerade hier in Deutschland auch vorantreiben, nicht weitergehen kann. Auch wenn es vielleicht hier oder da strittig ist, dieses Gutachten hätte es eigentlich nicht bedurft. Vieles davon wussten wir schon. Mit der Tierhaltung liegt vieles im Argen. Insofern, das Interesse zu haben oder sich zu fragen oder sich das mal anzuschauen, uns zu sagen, kann ich das Ganze eigentlich auch ohne Tiere machen, ist zumindest etwas, was gar nicht so überraschend ist, glaube ich. Ob man das befürwortet oder nicht. In den medialen Diskussionen über vegan, das ist ja schon so ein Reizwort, Herr Anders, Sie haben es vorhin gerade nochmal kurz gesagt. Ich glaube, dieses Reizwort müsste eigentlich gar kein sein. So überraschend ist es nicht, dass sich jemand überlegt und sagt, ich esse es lieber nicht mehr. Wenn wir von der Tierhaltung weggehen, Wir könnten bei dem, also die Tierhaltung, so wie sie eingebettet ist, ist in eine Landwirtschaft eingebettet, Sie haben es auch gerade erwähnt, oder Sie beide haben es erwähnt oder angedeutet, die so auch nicht mehr weitergehen kann. Wir könnten über die Umwelt reden. Wir könnten da mal über das Thema Gülle reden. Die Uni Aachen hat sich nochmal angeschaut, wie viel Gülle eigentlich so pro Jahr anfällt. Das sind 320 Millionen Kubiktonnen Gülle und Mist. Und das Ganze haben sie mal umgerechnet, kann man sich nicht unser vorstellen, so ein bisschen in Liter umgerechnet. Das sind 99.000 olympische Schwimmbecken, die wir jährlich füllen mit Gülle und Mist. Falls uns das auch nichts sagt, es ist das 33-fache des jährlichen deutschen Bierausstoßes, wenn wir Gülle haben. Fast aktuelle Zahlen noch. Da könnten wir über Nitrat reden, wir könnten da über Gülletourismus reden, über so viele Probleme reden, die uns auch zeigen, so geht es mit der Landwirtschaft, mit der Tierhaltung, mit diesem ganzen Produktionssystem und der Ernährung, die dahinter steht, im Übrigen auch nicht weiter. Wir könnten über Gesundheit reden, da halte ich jetzt kein Referat drüber. Es geht gesund, ich stehe hier und mache das seit ein paar Jahren. Und wir könnten über die Welternährung reden, da auch eine ganz aktuelle Studie, die vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde von der Universität Edinburgh. Die haben sich mal die FAO-Zahlen angeguckt, also die Zahlen Welt. Dankeschön. So, danke, Christine. Warum komme ich da jetzt nicht drauf? Die haben sich die Zahlen nochmal angeschaut und das mal zusammengerechnet und aufgezeigt. Global gehen 1,1 Milliarden Tonnen Feldfrüchte in die Tiere, am Ende kommen raus 240 Millionen Tonnen Fleisch, Milch und sonst wie. Wir haben da riesige Veredelungsverluste. Also wir könnten auch über die Welternährung reden. Mache ich aber nicht. Mein Punkt ist der, ich glaube, es gibt gute Gründe zu sagen, wir müssen davon weg. Einerseits von dieser massenhaften Tierernährung, die war der Tierkonsum, umgekehrt aber auch von diesem Landwirtschaftssystem. Und das sind zwei Seiten einer Medaille. Ich glaube, dass wir uns da sogar, also wir sind glaube ich sogar stark konsensfähig hier heute Abend, da ganz gut treffen können. Denn gegen dieses System, gegen das wir angehen müssen, 95% der Tiere werden konventionell gehalten oder sind aus so einer Landwirtschaft, kann man auch nur gemeinsam angehen. Das ist schon mal mein erster Punkt. Ich glaube, da bedarf es wirklich vieler Ansätze, unabhängig jetzt von meinem tierethischen Input noch. Da könnten wir auch drüber reden, ob denn jetzt nur in der Ökolandwirtschaft die Tiere alle ganz wunderbar gehalten werden, ob es da nicht auch Probleme gibt. Teilweise bringen die Ökoverbände das ja sogar selbst auf ihre Webseiten, wo es da noch Probleme gibt. Aber wir müssen gemeinsam einen Weg gehen, um wegzukommen von dem, was gerade hauptsächlich existiert. Also Bio und Vegan oder ökologisch und vegan müssen zusammenkommen. Zur Frage, ob Bio und Vegan zusammengeht. Sie können auch zusammenkommen. Wir teilen viele Grundeinstellungen. Also auch aus der veganen Richtung raus. Man möchte ökologischer wirtschaften. Man möchte auch sozialer wirtschaften. Man möchte den grundsätzlichen Gedanken der Tierethik da mit drin haben. Und in der ökologischen Landwirtschaft ist er jetzt zumindest, ich sag's mal so vorsichtig, im Keim ja auch angelegt. Und jetzt als Veganer geht man halt nochmal darüber hinaus. Aber es kann zusammengehen. Also Bio und Vegan kann zusammengehen. Und jetzt gerade in der Diskussion haben wir ja wieder den Ökolandbau, dass diese 20% dann endlich irgendwann mal erreicht werden soll, also 20% Ökolandbau in Deutschland. Es ist erstaunlich, dass das noch längst nicht da ist. Also ich frage mich immer, also wo leben wir eigentlich in was für einer Welt, wenn das eigentlich potenziell bessere, irgendwie, dass man dafür kämpfen muss. Aber gut, das ist eine ideologische Diskussion. Aber 20% Ökolandbau, ich glaube, Bio- und Ökolandbau braucht auch vegan. Denn aus dieser Richtung passiert gerade unglaublich viel Innovatives. Herr Eisenbach wird noch einiges darüber berichten. Wir haben einen gesellschaftlichen Aufgriff auch einer solchen veganen Geschichte. Also es gibt die Chance für den ökologischen Landbau, wenn er sich dort öffnet und sich auch vegane Konzepte anguckt, tatsächlich auch überhaupt das gesamte Öko-Landbauziel noch ein Stück weit voranzutreiben. Also insofern, Bio braucht auch vegan und umgekehrt auch. Und das geht nur gemeinsam. Und das ist erstmal meine persönliche These zu Beginn.
Dann vielen Dank für die Inputs, die angekündigt. Geht es jetzt erstmal eine Runde hier auf dem Podium weiter? Also was ist so, worauf Sie sich beziehen wollen bei den jeweils anderen oder was vielleicht noch offen ist?
Ja, ich denke, ja. Das sprudelt jetzt nur so die Ideen, denn was ja wirklich, wie Sie das schon gesagt haben, erstaunlich ist, dass wenn man kommt man eigentlich doch zu ähnlichen Zielvorstellungen und zu ähnlichen Schlüssen. Und ganz besonders habe ich mich darüber gefreut, dass Sie von den alten Autoren und den alten Agrarvisionären gesprochen haben. Denn wir müssen uns darüber klar werden, dass wir Opfer der wissenschaftlichen Diskussion des 19. Jahrhunderts sind, in der die Humustheorie von Thünen über Bord geworfen worden ist. Und das war ein langer, für die Wissenschaft schmerzlicher Prozess. Es gab nämlich über Jahrzehnte
in der Agrarforschung des vorvorletzten Jahrhunderts die Ansicht, dass sämtliche Nährstoffe aus dem Boden kämen und die Pflanze sich daraus ernähren müsse. Und dann gab es aber Zweifel daran. Es gab, korrigieren Sie mich, das ist nicht nur Justus von Liebig gewesen, sondern es war sein Vorgänger, der Sprengler, Axel Sprengler, glaube ich, der Untersuchungen angestellt hat an Pflanzen, die auf einem Stück Boden gewachsen sind, humushaltigen Boden oder auch nicht, und hat festgestellt, dass die Zusammensetzung der Pflanzennährstoffe in der Pflanze eine andere ist als die in dem Stück Boden, in der sie gewachsen ist. Und hat daraus den Schluss gezogen, wir müssen, damit die Pflanze gut wächst, Nährstoffe dem Boden zuführen. Und dann hat sich herausgestellt, das geht am besten, wenn man diese Nährstoffe in Wasser auflöst, also Salzlösungen herstellt. Und dann kam man dazu, und er war derjenige, der das Prinzip des Minimum entwickelt hat, nicht der Liebig. Liebig war nur derjenige, der das dann veröffentlichen konnte und die Wissenschaft letztlich davon überzeugt hat. Man war dagegen, was Sprengler da gesagt hat, das ist interessanterweise. Er hat festgestellt, dass wenn man das Bedürfnis der Pflanzen auf bestimmte Nährstoffe definiert und feststellt, dass ein Nährstoff erhöht wird, künstlich, dass dann plötzlich das Pflanzenwachstum anspringt. Also wenn man zum Beispiel Stickstoff dazufügt, dann wurde die Pflanze plötzlich groß. Wenn man ihr Keile gegeben hat, hat sie Früchte gebildet, um das mal so ganz grob zu sagen. Und man hat festgestellt, dass es ziemlich egal ist, welcher Nährstoff im Minimum ist. Man hat dann dieses schöne Bild eines Fasses gemacht, wo die Bretter des Fasses, oder wie sagt man das, jeweils einen Nährstoff darstellt. Und wenn diese Latten, jetzt soll ich das Wort sagen, wenn die Latte gebrochen ist an einer Stelle, dann sinkt der Wasserspiegel, der Pegel in diesem Fass bis auf das Niveau ab, wo das gebrochen ist. Und wenn es eine ganz schmale Latte ist, die vielleicht ein Spurenelement da ist, wenn die ganz unten gebrochen ist, dann sickert das Wasser aus dem ganzen Fass raus und die Pflanze kann nicht mehr wachsen. Wenn man das dann anfängt zu stopfen, in Form von Salzlösungen, die diese Stoffe enthalten, dann steigt der Pegel wieder an. Das ist das Gesetz des Minimums. Und das verfolgt uns bis auf den heutigen Tag. Vielleicht mache ich da jetzt mal einen Punkt, weil die Antwort darauf, oder die Alternative, die wir uns jetzt angucken müssen, hängt mit Kompost zusammen und mit Humus. Mhm. Und ich gebe jetzt auch nochmal wieder ein Stichwort rein. Wir müssen auch in der Agrarwissenschaft uns gefallen lassen, oder wir müssen uns damit anfreunden, dass wir die Pflanzenernährung, die Grundlagen, die wissenschaftlichen Grundlagen der Pflanzenernährung völlig neu überdenken müssen. Es gibt Prozesse in der Natur, die wir beobachten können, die wir sogar nutzen können, ganz bewusst, die sich nicht mehr erklären lassen mit dem, was uns beigebracht worden ist an den Hochschulen. Punkt erstmal.
Also ich würde da vielleicht sogar nicht mal widersprechen, aber ich würde zumindest sagen, dass ich mich zumindest davon verabschiedet habe, von der Pflanzenernährung zu sprechen, sondern ich bin meiner Meinung nach einen Schritt weiter und spreche von der Bodenernährung.
Sehr gut.
Die Pflanzenernährung ist eigentlich nur eine Folge der Bodenernährung. Und ich muss jetzt vielleicht den absolut begeisterten Veganern zumindest die kleine Illusion nehmen, dass die Nährstoffe, die von der Pflanze aufgenommen werden, die sind schon im Großen und Ganzen tierischen Ursprungs. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ein gesunder Boden, ich vergleiche das jetzt mal mit meinem Betrieb, wir haben 360 Rinder mit Nachzucht auf 750 Hektar. Also heißt, wir haben 0,5 Kühe pro Hektar. So, ich will das jetzt nicht gut und nicht schlecht finden, sondern einfach nur als Sache darstellen. Und wenn ich den Boden genau betrachte und den Boden analysiere, gesunder Boden beinhaltet auf einem Hektar ca. 20 Kühe. Also wir müssen uns das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn der Boden in Ordnung ist, wenn ich den Boden ordentlich bewirtschafte, wenn er eine vielfältige Fruchtfolge trägt, wenn er gesund und in Ordnung ist, dann leben in diesem Boden auf einem Hektar umgerechnet vom Gewicht 20 Tonnen Tiere, kleinster Art und Weise. So, und ich sage mal, der Tod ist die Grundlage fürs Leben, denn alle Organismen, die sich dort verabschieden, aus Altersgründen, aus welchen Gründen auch immer, ob sie gefressen werden oder die letztendlich stellen das, was sie akkumuliert haben, während ihres Lebenszyklus zur Verfügung. So, und was die Gesundheit des Bodens in dem Moment ausmacht, ist einfach dieser unheimlich große Organismus. Also man muss sich das mal vorstellen, wir haben hier 20 so eine Riesenteile, die alle einen Organismus, die alle einen Stoffwechsel haben. Ne? Und wenn ich das nicht berücksichtige, wenn ich jetzt eine Fruchtfolge fahre, wenn ich den Boden bewirtschafte, dass ich diese Menge an Tieren gar nicht ernähren kann im Boden, dann fängt der Boden an, biologisch zu verarmen. So, und mit jeder Gruppe, die sich dort verabschiedet, erleidet das System einen empfindlichen Schlag, bis es dann letztendlich auf einem sehr niedrigen Niveau sich irgendwo einpegelt. Also wir haben hier die Brandenburger Böden, die liegen bei Humusgehalten von 1%. Und wenn ich jetzt unsere Vorvorderin bemühe, wenn die irgendwo ein Stück Mischwald abgeholzt haben und haben daraus Acker gemacht, dann haben die Humuswerte gefunden so von 16, 17, 18%. So, und diese 16, 17, 18% als Ausgangslage mit einer Menge Friedhof, denn alle Organismen, die da unterm Wald, im Wald und mit dem Wald gelebt haben, wurden jetzt in den nächsten Jahren für den Ackerbau zur Verfügung gestellt. Ja, und wenn man das nicht auf dem Zeiger hat, wenn man das nicht berücksichtigt bei der ganzen Wirtschafterei, es wird immer weniger. Bis der Boden irgendwann so dünn und so karg ist, dass er noch sehr gut synthetisch funktioniert. Dafür gibt es dann diese schönen Formeln der synthetischen Bereitstellung von Nährstoffen. Aber die Nahrungsmittel, die daraus gewonnen werden, die sind genauso wertvoll wie die Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke. Ne, es ist ein Riesenmarkt, die Leute kaufen sich das tonnenweise, aber dort werden Nährstoffe in Einzelbausteinweise zur Verfügung gestellt, wie unser Körper sie eigentlich gar nicht haben will. Sondern unser Körper, der will aus einem Zyklus entstandene, eine gesunde Basis. Und das geht nur, wenn der Zyklus gesund funktioniert. Und wenn alle, die daran beteiligt sind, Hand in Hand miteinander verzahnt sind und arbeiten. Und die Kompostgeschichte finde ich unheimlich interessant, weil gerade die verarmten Böden bekommen mit dem Kompost einen biologisch produzierten Akkumulator zurück. Also ich bringe dort auf dem Acker ein Medium, ein natürlich produziertes Medium, welches in einer unheimlichen Weise Wasser und Nährstoffe speichern kann. So, nun kann man sich vorstellen, wenn ein Boden stark degradiert ist, ein Sandboden, dann ist dieser Boden in einem ganz geringen Maße aufnahmefähig. Er kann kein Wasser halten, ne? Er kann ganz schlecht Nährstoffe akkumulieren und das Mehr an Nährstoffen, was der Landwirt zum Beispiel gibt und die Vegetation es nicht aufnimmt, weil es jetzt kalt ist. Deswegen ärgere ich mich immer über meine Berufskollegen, wenn die im Februar, März, wenn die Natur noch schläft, wenn keiner in der Lage ist, diese Energie und Nährstoffe aufzunehmen, wenn dann praktisch Dünger gestreut wird. Und das ist aber geltendes deutsches Recht. Das ist trotz unserer Verschärfung der Düngeverordnung, ist das nach wie vor geltendes deutsches Recht. Und da denke ich, wenn man diese Systeme verstanden hat, dann merkt man, hey, halt, da ist gar keiner da, der das konsumiert. Wenn der Boden dann noch degradiert ist und verarmt, dann geht es ins Grundwasser und irgendwann können wir das Wasser auch nicht mehr trinken. Und das ist ein Riesenproblem.
Abschließend noch zu der Runde, dann öffnen wir noch
mal. Ja, nur so ein kleiner Seiteneinwurf. Ja. Ich glaube, über den Boden werden wir ja noch reden, über die Experten hier. Vielleicht ganz kurz, Sie haben erwähnt, wir sind irgendwie noch Opfer der Agrarwissenschaften des 19. Jahrhunderts oder ja, so in der Art, also in die Richtung. Da möchte ich nur kurz an Albrecht Daniel Theer erinnern, der Vater der Agrarwissenschaften, der schrieb, Kühe sind als Maschinen zu betrachten, die Milch geben. Also ne, wir verdanken viele sehr seltsame Entwicklungen dieser Zeit. Und da wäre eine Frage, auch wirklich auf, zum gemeinsamen Ansatz mal, wie bekommt man es denn hin, neue Erkenntnisse oder neue Ansätze, so wie Sie sie pflegen, tatsächlich auch in die Ausbildung zu bringen. Und das ist ja ein riesiges Brett zu bohren, aber auch das wären gemeinsame Ansätze, mal weg vom Boden hin zu dem, wie bekommen wir eigentlich auch mehr vegane oder auch Öko-Landbauansätze und so weiter vorangetrieben. Ganz kurz zu der Illusion, die Sie auflösen wollten bei Veganern. Ich glaube, da herrscht immer so ein kleines Missverständnis vor. Glauben Sie mir, kein Veganer rennt auf die Felder und fängt an, Kleinstlebewesen in Eimern zu sammeln, damit er dann da sein Gemüse anbauen kann. Das ist uns schon ganz bewusst. Worum es uns geht, sind die Tiere, deren Leben wir komplett beeinflussen, von der Zucht, ja, vom sexuellen Zyklus über die Haltung, über den Transport bis hin zur Tötung, also diese Nutztiere, dass man dann draußen in der Natur auf den Feldern auch Kleinstlebewesen hat. Das ist klar. Aber das nochmal vielleicht für all die, die immer denken, die Veganer wüssten sowas nicht. So weit sind wir dann schon. Wir haben es ja sogar bis zum biozyklischen Landbau geschafft.
Spätestens jetzt. Ja. Aber vielleicht sind ja noch Fragen offen. Ja, genau.
Eine ganz kurze Ergänzung.
Ob das geht?
Die genau zu diesem Punkt passt. Adolf Hoops hat den Leuten, die mit ihm in Kontakt waren und auf seinem Betrieb waren, immer gesagt, wir sprechen nicht über die Düngung der Pflanzen, sondern ich füttere das Bodenleben. Und das ist genau das, was Sie eben angedeutet haben. Auch er hatte das Bewusstsein, dass der Boden etwas ist, was wimmelt von Lebewesen. Und die Grenze zwischen, was ist dann ein Einzeller, ist der schon ein Tier oder noch eine Pflanze oder so, das geht dann sehr, da können wir gar nicht mehr so richtig mit, was das ist. Aber dann kommt später auch nochmal
dazu. Fragen wir mal das Publikum, was da an Fragen genau, wir sammeln erstmal und Sie hören aufmerksam zu und können Sie auch Stichpunkte machen, je nachdem, vielleicht können Sie auch alles so behalten. Gut, da hinten war eine Frage.
Ja, ich bin eigentlich Laie, ich bin Umweltpolitikwissenschaftler, das heißt, mit Böden kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Zum einen, das mit den wie viel Kühe pro Hektar, also ich habe da nur einen TED-Talk gesehen, aus der Wüste kann man wieder blühende Landschaft machen und da kommt das Raubtier ins Spiel, dass dann quasi die Kühe oder was auch immer das in dem Fall war, dann durch die Gegend scheucht und dann gehen sie alle mal hin und trampeln auf einmal und scheißen da dann einmal hin und dann gehen sie weg. Deswegen möchte ich das anzweifeln, mit wie viel Kühe dann auf das. Also ich selber bin halt auch eher auf der veganen Seite. Das heißt, ich fände es richtiger, wenn die Kühe schon noch da sind, aber halt nicht in die Produktion benutzt werden, sondern ihres Eigenwillens da rumhüpfen dürfen. Ja? Und genauso gibt es das, ich weiß nicht, das war letztes Jahr, Princeton, Yale, irgendwer von denen hat wieder angefangen zu sagen, dass das Problem eigentlich die Monokulturen sind für die Böden und dass sobald man halt anfängt, da wieder zu mischen, quasi die Böden sich relativ schnell wieder regenerieren. Also das sind meine Laienfragen. Dann so eine Semi-Laienfrage und zwar verstehe ich nicht, wofür brauchen wir dieses neue Wort, ja, biozyklisch vegan. Eigentlich ist ökologisch, da ist dieses vegan ja im Sinne, wenn man global betrachtet und dann wie viele Leute was essen müssen von der Menschheit und so, eigentlich ist das vegan ja zum größten Teil in dem ökologisch schon da, weil alles andere ist eigentlich problematisch, vor allem der Fleischkonsum, ja. Also das noch dazu. Und zu dem Bio-Vegan, wie wir das hinkriegen könnten, ich bin zum Beispiel für ein ökologisches Konto, dass jeder halt quasi, dass wir wirklich gucken, was ist unser ökologischer Footprint und das dann aufteilen auf die Menschheit und dann sehen. Und ich glaube, dass ich so halt auch schon Bio-Vegan durchsetzen will. Ich würde es halt ökologisch sagen, ja, deswegen auch ökologischer Fußabdruck. Gut, dann offen an alle Fragen zu beantworten.
Okay, gut, das war eine ganze Batterie, aber vielleicht hat trotzdem noch jemand andere, also noch jemand anders. Ja.
Mich würde interessieren, wie dieser Kompost zum neuen Humusaufbau gemeint ist.
Mhm. Das ist eine dankbare Frage. Ja, super.
Ja. Das wäre auch dazu, ich würde auch interessieren, was bei so ausgelaufenen Böden der Vorteil von Kompost gegenüber Gülle ist. Da haben Sie ja wahrscheinlich beide eine Meinung, was sogar der große Nutzen anstatt Gülle von Kompost ist. Gerade bei diesen ausgelaufenen.
Dann machen wir noch eine und dann, also ich habe sie gesehen, dann bei der nächsten Runde. Ja.
Also mich würde interessieren, wie großflächig kann ich jetzt die biozyklisch vegane Landwirtschaft machen, auch in Deutschland unter anderen klimatischen Konditionen als jetzt in Griechenland und auch unter anderen historischen Gegebenheiten. Wie gesagt, in Griechenland ist das sowieso schon getrennt gewesen, in Deutschland noch nicht. Also wie groß geht das, wenn ich ganz viel Kompost brauche, den muss ich auch irgendwie hernehmen.
Gut. Eine Menge Stoff für die nächste Runde.
Ja.
Wer möchte anfangen?
Ja, fangen wir vielleicht mit den Kühen an. mit diesen Anschauungen ist das so eine Sache. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte in der Natur niemanden verurteilen, nur weil er rein von der Evolution zum Raubtier geboren wurde. Also letztendlich wird es immer so sein, dass wenn man einen Film sich anguckt und sich ein Raubtier anguckt und ein Raubtier tötet ein Tier, um selber sich zu ernähren, dann hat das sicherlich einen natürlichen Hintergrund. Ich denke, wir müssen einfach mal darüber nachdenken, ob wir mit dem, was wir tun, tatsächlich der Natur Respekt zollen. Und da denke ich, da sind wir weit von entfernt. Also ich denke, wenn wir der Natur Respekt zollen würden, würden wir gar nicht über die Problemlage, die so sich krass darstellt, reden. Ne? Ob das denn immer noch gut ist oder schlecht ist, da wird sich dann sowieso jeder selber finden müssen. Aber ich glaube einfach, dass wenn wir die Natur mehr respektieren würden und wenn wir der Natur mehr zuhören würden, dann würden wir nicht auf die Idee kommen, etliche tausend Tiere in einem Quartier zu halten und dann zu erwarten, dass die alle gesund bleiben, ohne irgendwelches künstliches Zutun. Das funktioniert nicht. Und da bin ich der Meinung, da kommen wir schon wieder fast in so eine ethische Diskussion, wie viel Organismen verträgt ein System? Und damit meine ich auch uns. Na, also wir müssen uns die Frage stellen, wenn ich Gegenden dieser Welt bevölker und überbevölker, dann muss ich mir schon darüber im Klaren sein, dass das Folgen hat. Ob das die Abfallwirtschaft ist, ob das die Inputwirtschaft ist, das hat mit gesunden Zyklen nichts mehr zu tun, weil ich einfach diese Masse an Lebewesen lokal um den Kirchturm nicht mit gesunden Zyklen ernähren kann, sondern dann reden wir wieder von Globalisierung, wo ich ein absoluter Gegner von bin, weil letztendlich die Globalisierung führt zu marktwirtschaftlichen Exzessen, die wir erleben. Deshalb gibt es Butterberge, deshalb gibt es Übermengen, weil wenn ich mich an einer globalen Wirtschaft beteiligen will, geht das ja nur, wenn ich Überschuss habe. Habe ich keinen Überschuss, kann ich mich nirgendwo an einer globalen Wirtschaft beteiligen. Ist ja alles weg, ist ja alles verbraucht. Und da denke ich, da sind wir gefordert, praktisch an diesem Handeln und Denken müssen wir ran. Weil wenn wir die Systeme überfordern und überlasten, dann werden wir irgendwann eine ganz große Rechnung aufgemacht kriegen. Und ich habe ein Buch gelesen von David Montgomery, das ist ein Bodenkundler aus Amerika, der hat das Buch Dreck geschrieben, also einfach mal googeln. Und dieses Buch beschreibt in einer sehr verständlichen Art und Weise, wie wir eigentlich über die Entwicklungszyklen der Menschheit immer wieder das System Boden vergewaltigt haben. Und immer, wenn eine Kultur an dem Punkt war, wo wir jetzt gerade sind, war sie dann auch relativ schnell verschwunden. Und das ist keine Mar, das ist kein Geheimnis, das ist so. Bloß wir wollen das nicht wahrhaben. Also ich habe mich früher auch gefragt, Menschenskinder, die Mayas, die waren so clever und dann Terra Preta und was da alles so und dann, wo waren die denn alle mit einmal hin? Und das in gerade, und da frage ich mich, also da habe ich manchmal wirklich fast so ein bisschen Angst auch dieser Tage, weil die haben garantiert genauso gedacht wie wir zu dem Zeitpunkt. Oh, bei uns ist ja alles so modern und gut und hier kann ja eigentlich gar nichts passieren und dann sind die mit mal weg und das in einem Zeitstrahl, der relativ klein ist. Na? Und diese Zyklen, diese Kurven, die hat er da auch ganz gut aufgemalt. Ich habe ihn auch mal einmal live erleben dürfen in Potsdam im Audimax. Und da sitzt du einfach nur da, dir fällt der Kinnladen runter und dann denkst du, hey, wie wollen wir denn das hinkriegen? Und das ist eigentlich die größte Aufgabe. Also Schule, eigentlich schon bei den Kindern, dass man die Kinder schon abholt, bei frühkindlicher Bildung natürliche Prozesse vernünftig und gut zu erklären. Und da fängt es an.
Bevor wir ins Kompostthema einsteigen, da noch dazu? Oder?
Ja, vielleicht ein, zwei Gedanken. Also sicher, wir müssen ganz vorne loslegen wegen den Kindern, definitiv. Allerdings auch wirklich mit Konzepten. Also der Respekt vor der Natur, den kriegen wir wahrscheinlich, den müssen wir auf verschiedenen Wegen beibringen. Das geht einmal ganz bewusst, indem wir es ganz bewusst beibringen. Das geht aber auch über unbewusste Prozesse, beispielsweise. Sie haben von dem Übermaß geredet. Also, das Buch war von Jared Diamond?
Nee, David Montgomery.
Ah, okay. Es gibt auch eins von Jared Diamond, der zeigt eben auch, dass der Untergang von vielen Kulturen auch an dem Untergang der Agrarwirtschaft beispielsweise immer fest daran gekoppelt war, wenn die Gesellschaften anfangen, im Übermaß zu leben. Das tun wir ja gerade. Wir leben absolut im Übermaß. Wenn wir uns den Tierkonsum, da muss ich einfach nochmal drauf zu sprechen kommen, mal anschauen. Wir sprechen immer von 800 Millionen Hungernden auf der Erde. Wir haben 1,4 Milliarden überernährte Menschen und mit überernährt ist jetzt nicht irgendwie überernährt gemeint, sondern bis hin zu Adipositas, wirklich krank, frühe Sterblichkeit in den Entwicklungsländern immer mehr und so weiter. Also wir leben in diesem Übermaß und wir müssen von diesem Übermaß weg. daher, ich stimme ihm zu, wir müssen ganz vorne beginnen, wir müssen ganz neu denken lernen in unseren Gesellschaften, auch mit Ökologie umgehen, mit Natur umgehen, mit der Ernährung umgehen, und dazu gehört es dann aber auch tatsächlich, es in den Mund zu nehmen und zu sagen, Tierkonsum muss sinken und wir brauchen eben auch in der Produktion andere Ansätze. Warum es jetzt biozyklisch vegan heißt, gab es nochmal eine Frage. Ja, nun, so ist das halt mit Begriffen. Der andere ist gepachtet, ne? Also, Umdeutungen sind immer ein bisschen schwierig und vielleicht geben neue Begriffe manchmal doch auch nochmal einen Denkanstoß oder eine Möglichkeit auch für so eine Diskussion, übrigens heute Abend, wenn der Nächste jetzt gekommen wäre und hätte gesagt, ich habe da eine Ökolandwirtschaft, das hätte vielleicht, da hätte kein Hahn nachgekräht, da steht jetzt biozyklisch vegan und alle fragen sich, was ist das eigentlich und geht das? Also insofern, in neuen Begriffen liegen manchmal auch neue Chancen, wenn sie auch ein bisschen sperrig sind, auf Griechisch klingt es runter. Sie dürfen zum Kompass kommen.
Ja. Und auch zu der Flächengeschichte.
Genau, ja, ja, das passt auch alles zusammen. Ich will natürlich jetzt auch, wollte auch noch mal ganz kurz auf diesen Begriff hin. Es ist einfach ein Aspekt, der in der ökologischen Landwirtschaft, so wie sie bisher verstanden wird, nicht berücksichtigt wurde. Also es gab zwar viellose Landwirtschaft, aber das sagt das nicht, was wir eigentlich jetzt da mit meinen, mit biozyklisch vegan. Aber dass das natürlich eigentlich ökologisch ist, als Grundgedanke, das ist richtig. Aber mit Begriffen setzt man eben auch Impulse in Gang, wie Sie sagten. Und den wollen wir und müssen wir in Gang setzen. Und dazu muss man auch die richtige Begrifflichkeit formulieren. Jetzt zu der Humusfrage und Kompostfrage. Ich fange mal mit der letzten Frage an. Die ist relativ leicht zu beantworten. Biozyklisch veganer Anbau funktioniert überall, weltweit. Ob in den gemäßigten Zonen, ob in der mediterranen Klimazone, ob in semiariden oder ariden Gebieten oder in den Tropen. Weil dahinter ein Naturprinzip steht, das wir wieder nutzen wollen. Die Natur bietet uns ja für eigentlich alle Fragen Antworten, die wir entdecken müssen oder die wir nicht behindern dürfen. Und was wir im Moment alles machen, ist alles eigentlich gegen die Natur gewesen. Und zwar krampfhaft gegen die Natur. Also wenn man sich das mal überlegt, wie leicht eigentlich alles wäre, wenn wir uns auf die Natur einschwingen würden. Wenn ich jetzt hier eine Wasserschale hätte und eine Flasche, würde ich Ihnen mal vormachen, wie falsch wir denken. Ich versuche das ganz kurz zu beschreiben, weil es ist wirklich unglaublich. Das können Sie zu Hause dann nachmachen am Waschbecken. Nehmen Sie mal eine Wasserflasche, so eine Plastikflasche, ja, und versuchen Sie, die möglichst schnell auszuleeren. Wenn Sie das unten aufschrauben, dann blubbert das so raus. Blub, 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 und das dauert ziemlich lange. Und die Aufgabe ist, das Wasser schnell aus dieser Flasche rauszubekommen. Wenn wir jetzt technisch modern, 21. Jahrhundert, denken, Maschineneinsatz, also irgendwie so hinten wie beim Kaffee, so gibt's ja solche Kaffee, irgendwie Druck erzeugen, das rauspressen, dann geht das auch schnell. Aber das ist viel Aufwand. Man kann es ganz einfach machen. Das müssen wir wirklich mal probieren. Schütteln Sie mal diese Flasche ganz kurz in einer Kreisbewegung. Dann macht es und das Wasser ist draußen. Weil da eine kreisende Bewegung entstanden ist und durch diese kreisende Bewegung kommt Luft in die Flasche rein und das Wasser ist im 0,0 draußen. Ohne irgendwelche Technik, ja? So, und das zeigt uns einfach, dass wir überall, fast überall auf dem Holzweg sind. Und so, jetzt habe ich wieder. Also es geht überall. Das Naturprinzip, was dahinter steht, und das ist jetzt die Antwort auf die erste Frage, ist, dass wir wahrnehmen müssen, dass in der Natur die Pflanze sich auf zwei verschiedene Arten ernährt. Eine Pflanze braucht Wasser. Jede Pflanze braucht Wasser. Alles, was in dem Wasser sich befindet, alles, was im Wasser gelöst ist, wird von der Pflanze durch osmotische Vorgänge, Verdunstung, Wurzeldruck und so weiter, aufgenommen. Sie kann nicht selektieren, was in diesem Wasser drin ist. Wenn es sich um Salze handelt, dann sind das so kleine Moleküle und Ionen, dass die einfach in die Pflanze hinein diffundieren. Und das ist eine, wenn wir jetzt Pflanzennährstoffe in wasserlöslicher Form verabreichen, ist das eine passive Ernährung der Pflanze. Sie kann sich nicht entscheiden, sie muss es aufnehmen, was wir für ihr geben oder an was sie herankommt über das Wasser. Es gibt aber noch einen zweiten Mechanismus, wo die Pflanze sich aktiv bemühen muss, Pflanzennährstoffe aufzunehmen, die nicht wasserlöslich sind. Und wo ist das der Fall? Das ist überall in der Natur.
In der Natur gibt es fast keine Stelle, an der Pflanzennährstoffe in wasserlöslicher Form vorhanden wären. Denn sonst würde es an dieser Stelle keine Natur mehr geben. Die wäre dann nach dem ersten oder zweiten Regen weg, wenn das alles wasserlöslich wäre. Urform des Wuchses unseres Planeten ist der Wald. Eigentlich wäre überall Wald. Auch dort, wo inzwischen Wüste ist, war früher Wald. Das Wasser, was unter einem Wald heraussprudelt in Form von Quellen, ist nährstofffrei. Stellen Sie sich mal eine Wasserquelle vor, in der Nährstoffe drin wären. Das ist eine Katastrophe. Also Leitungswasser, nicht Leitungswasser, sondern Quellwasser ist nährstofffrei. Das heißt, wo sind die ganzen Nährstoffe, von denen die Pflanzen leben im Wald? Die sind im Boden. Und die sind in einer Form gebunden, die eben nicht wasserlöslich ist. Sonst hätten wir aber überall, dort wo Wasser regnet, keine Nährstoffe mehr in den Böden. Und also muss es einen Mechanismus geben, mit dem die Pflanze in der Lage ist, diese nicht wasserlöslichen Nährstoffe aufzunehmen. So, und jetzt kommen wir zur Frage Gülle, Kompost. Wir durften eine Beobachtung machen. In den letzten, also was ich noch nicht erwähnt hatte, ist, dass ich in Kalamata, im Süden der Peloponnes, eine Kompostanlage betreibe, seit 1995. Wir kompostieren da Olivenblätter, Oliventrester, Traubentrester, Abfälle aus den Packbetrieben, was halt so Ausschuss ist. Und ja, seit vielen Jahren. Und in den letzten Jahren hatte ich zeitlich nicht mehr die Möglichkeit, den Kompost rechtzeitig abzupacken und den Bauern auszugeben und zu verteilen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, es ist eigentlich ein Jammer, dass jetzt die Komposthügel hier so liegen und dann lasse uns doch bebauen. Und dann haben wir angefangen, auf dem reifen Kompost Gemüse zu ziehen. Und wir haben natürlich regelmäßig Untersuchungen über den Kompost gemacht. Und jetzt in den letzten Jahren haben wir Ergebnisse bei den Untersuchungen herausbekommen, die auch die Labore zumindest verwundert hat. Und noch, sie haben sowas noch nie gesehen. Und zwar stellt sich raus, dieser Kompost ist voller Nährstoffe, hat eine so niedrige elektrische Leitfähigkeit, die hängt mit dem Salzgehalt zusammen, die niedriger als Leitungswasser ist. Das heißt, diese Nährstoffe liegen offenbar nicht in Salzform vor. Was erstaunt hat, ist, dass diese Nährstoffe offenbar aber pflanzenverfügbar sein müssen, denn ein Keimtest hat ergeben, dass dieses Substrat 14% mehr Ertrag hervorbringt in der Keimphase als ein Vergleichsmaterial. Und die sogenannte Ionenaustauschkapazität, die ein Indiz für Erden, Substrate, Komposte sind, für die Pflanzenverfügbarkeit von Nährstoffen, ist extrem hoch. Und dann habe ich zum Glück nochmal das Labor gebeten, einen Abtropftest zu machen. Das ist, wenn man dieses Material so voll macht mit Wasser, dass es anfängt, unten rauszutropfen. Also die Wasserhaltefähigkeit übersteigt und was dann unten raustropft. Und dann sagte mir das Labor, also das Material ist phänomenal, sowas haben wir noch nicht gesehen, aber dieser Abtropftest, das ist ja ein Flop gewesen. Ich sage, warum denn? Ja, da sind überhaupt keine Nährstoffe mehr drin. Und das war genau das, was eigentlich die schönste Antwort hätte sein können, die wir erwartet haben. Das heißt, in diesem Kompost, der jetzt allerdings schon 10 Jahre alt war, muss sich eine stabile Humusform gebildet haben. Und das muss so ein bisschen ähnlich sein wie das, was wir in natürlichen humushaltigen Böden haben. Das, was Sie sagten, diese 16% Humusgehalt in einem natürlichen Waldboden, der dann eben durch den Ackerbau immer abgetragen worden ist, der ist ja auch stabil. Dann gibt es ganz extreme Formen von stabilen Humus, das ist die Terra Preta, die offenbar auch so stabil ist, dass selbst die Regenfälle in den Tropen dazu nicht geführt haben, dass dieses abgebaut werden konnte. Das heißt, in dieser stabilen Humusphase entstehen sehr, sehr komplexe Strukturen, die wir überhaupt noch nicht wissenschaftlich richtig kennen. Wenn man sich vorstellt, dass, glaube ich, nur 5%, vielleicht ist sogar die Zahl hochgegriffen, der im Boden befindlichen Lebewesen wissenschaftlich erfasst sind, nicht erforscht, erfasst. Das ist ungefähr genauso wie auch die Ozeanologie, die Meereskunde auch feststellt, dass, glaube ich, nur ein ganz kleiner Bruchteil der im Ozean lebenden Lebewesen überhaupt erfasst worden sind. Also wir sind da völlig am Anfang. Und jetzt gibt es neuere Studien, die schon belegen, dass die Pflanze offenbar hochkomplexe Moleküle in der Lage ist, über die Wurzeln aufzunehmen. Das können Teile von Bakterien sein, das können Eiweißbausteine sein. Das sind Aminosäurekomplexe. Das hat alles nichts mehr mit wasserlöslichen Pflanzennährstoffen zu tun. Und wenn die Pflanze gezwungen ist, wie das in der Natur der Fall ist, wo sie eben keine pflanzenwasserlöslichen Nährstoffe findet, den Mechanismus zu aktivieren durch Ausscheidung von Wurzelsäuren, durch Bildung von Enzymen, die vielleicht dazu führen, dass eine Membran sich an einer Stelle öffnet und wieder schließt, um ein solches Molekül aufzunehmen, dann ist das ein aktiver Vorgang. Die Pflanze muss sich selbst betätigen, um ihre Nährstoffe aufzunehmen. Und dann tut sie das in einer Form, die ihr genetisch vorgegeben ist. Nämlich sie nimmt genau das, was sie braucht. Und das findet sie auch. Denn sie entwickelt eine unglaubliche Aktivität. Das sieht man daran, dass die Wurzelzone, die Wurzeln in einem, von einer Pflanze, die in einem solchen, wir nennen das jetzt nicht mehr Kompost, sondern Humuserde, wächst, doppelt, dreifach so groß ist wie ein normales Wurzelsystem. Und diese Aktivität, die die Pflanze entwickeln muss, führt offenbar, wie fast bei jedem lebenden Organismus, zur Steigerung des Immunsystems. Denn wir beobachten, dass auf solchen Pflanzen Pflanzenkrankheiten sehr viel weniger vorkommen. Nicht ganz ausgeschlossen, aber wenn sie relativ stressfrei in einem solchen Milieu wachsen, dann haben sie fast schon ideale Bedingungen. Und das wirkt sich aus.
Also ich würde da jetzt kurz mal versuchen anzuknüpfen. Und letztendlich ist mit seiner Art, Kompost auf den Boden zu bringen, der natürliche Puffer des Systems so einigermaßen wiederhergestellt. Und so ähnlich muss man sich das eigentlich auch bei unserem Organismus vorstellen. Wenn unser Immunsystem geschwächt ist, wenn wir aus anderen Umwelteinflüssen matt sind, dann haben wir keinen Puffer. Also alles, was auf uns eindröhnt an Umweltgiften, an Einflüssen, an Stress, an elektronischer Strahlung, egal was da so alles im neuen Zeitalter kursiert, wir haben dagegen wenig zu setzen. In dem Moment, wo es uns gelingt, diesen Puffer wiederherzustellen, und das machen Sie mit dem Kompost und dem Boden, kommen praktisch diese Gleichgewichte wieder. Ja, also man ist in der Lage, mit Umweltgiften besser umzugehen, obwohl man das ja gar nicht möchte. Aber wir müssen uns ja zwangsläufig damit auseinandersetzen. Ne? Wir sind hier in Berlin. Und es hängt davon ab, wie gesund mein Organismus ist und wie stark mein Immunsystem, ob ich das, was hier die Stadt so über die Tage manchmal ausscheidet, ob ich das einigermaßen vertrage oder nicht. Und wenn ich am unteren Limit Rad fahre hier, dann habe ich eher wahrscheinlich ein gesundheitliches Problem und dann kommen irgendwann die Allergien und dann kommen irgendwann chronische Erkrankungen und so dieses ganze Portfolio. Was ich zum Wald vielleicht nochmal zumindestens noch ergänzen möchte, mit dem Wald habe ich mich auch unheimlich genau und lange beschäftigt und habe zumindest aber feststellen müssen, dass die Tiere und ganz besonders die großen Tiere in einem besonderen Maße an der Bodenbildung und an der Schaffung von biodiversen Ökosystemen beteiligt sind. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich den Wald so wachsen lasse, wie er wächst, dann habe ich klimabedingt und auch geografisch bedingt manchmal Wälder, die sind dunkel wie ein Sack. Und das sind Wälder, die sehen zwar schön aus von oben und man denkt, oh, ist das ein toller Wald, aber wenn man in diesen dunklen Wald reinkommt, wird man feststellen, dass die Biodiversität in diesen Wäldern eigentlich gar nicht gegeben ist. In der, ich sag mal, eher so in der urzeitlichen Zeit, wo wir auf allen Kontinenten sehr große Viehherden hatten, natürliche, umherziehende Viehherden, gab es immer eine Auflockerung der Verhältnisse. Und immer in einem Maße, wie die Natur es zugelassen hat, beziehungsweise auch mal ein System gekippt ist. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, woher in der Ukraine die Schwarzerdeböden kommen mit einer Mächtigkeit von mehreren Metern. Es muss ja irgendwo herkommen, der Kohlenstoff. Und letztendlich sind zum Beispiel Beweidungssysteme, ob nur in Afrika, die Savannen oder die fruchtbaren Böden, die die Amerikaner mal hatten, ne? Oder eben auch die fruchtbaren Böden, wie wir es jetzt in der Ukraine finden, sind Folge von riesengroßen Viehherden, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Landschaft, auch wenn sie offen war, immer wieder zur, wie soll ich sagen, Erneuerung angeregt wurde. Man muss wissen, dass wenn Pflanzen in ihrem Wachstum gestört werden, das kann auch manchmal eine positive Störung sein, dass die Pflanzen dann darauf reagieren, dass sie in einem höheren Maße Wurzeln bilden. Ja? Und diese hohe Wurzelbildung, dieses hohe Maß der Wurzelbildung ist letztendlich dafür verantwortlich, dass diese Böden so unheimlich humusreich sind. Wie zum Beispiel unsere Moorstandorte, sehr dunkle, sehr humusreiche Böden, aber biologisch eben nicht sehr interessant. Da ist es immer kalt, da ist es immer nass, aber trotzdem hat es auf diesen Böden unheimlich viel Einschluss an Organik gegeben. Deswegen sind die Böden so unheimlich dunkel und so unheimlich mächtig auch, weil da sehr viel organische Masse eingeschlossen wurde. Und wir haben da Humusgehalte von 7-8%. So, aber ich warne davor zu sagen, 7-8% Humus sind in jedem Falle gut, weil wenn ein Boden relativ kalt und biologisch arm ist, dann kann er 8% Humus haben und trotzdem nicht so sehr viel bringen. Wenn ich jetzt einen Boden habe, der 2-3% Humus hat, aber Wärme, Licht, Luft, Wasser und alles, was es braucht, um Biologie richtig anzufachen, dann hat man ein System, was unheimlich schnell reagiert, akkumuliert und natürlich auch gibt. So, und deswegen kann ich eigentlich nur die wärmeren Länder vor diesen Abholzungen warnen. Ja, aber wir sind da in einer ganz schlechten Position, weil die ärmeren Länder, die gucken sich unseren Planeten oder besser gesagt unseren Kontinent von oben an und sagen, naja, bei euch sind aber auch ganz schön viele kahle Stellen auf dem Kontinent. Haben wir ja alles schon gemacht. Wir haben nur den Vorteil hier in Europa, wir haben ein gemäßigtes Klima, wir haben eine mittlere Jahrestemperatur von 7-8 Grad und in den tropischen Gegenden, da wo abgeholzt wird, da sind die Böden nicht sehr dick, weil diese Prozesse dort so schnell laufen, dass die Böden gar nicht so dick aufgebaut werden können. Ja, das ist ein ständiger Prozess von Auf- und Abbau, der aber immer gut funktioniert, wenn wir da nicht eingreifen. Wenn man diese Böden aber abholzt, wenn man auf diesen Böden Palmölplantagen errichtet, dann hat sich diese Bodenfruchtbarkeit innerhalb von wenigen Jahren erledigt. Und dann ziehen die eben so wie jetzt augenblicklich zu sehen, wie die Raubritter über die Kontinente und kaufen da, wo die Völker sich das nicht leisten können, Agrarflächen auf, um da dann weiterzumachen. Also ich sag mal so, das Tier hat in der Natur eine genauso wichtige Funktion wie der Mensch. Und ich glaube einfach, wenn wir alles gut verstehen und respektvoll mit der Natur umgehen, dann findet jeder sein Maß. Und wer kein Tier mag, der wird auch kein Tier essen. Der kann auch vegan leben und versuchen, vegan so gesund zu bleiben. Aber trotzdem wird jeder sein Maß finden, wenn er die Natur verstanden hat, denke ich.
Sie haben sich Notizen gemacht?
Ja, ich würde gerne dazu ganz kurz Stellung beziehen. Grundsätzlich würde ich dem fast allem zustimmen, was Sie gesagt haben jetzt eben. Ich denke aber, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, bei der Analyse Bodenart und Bedeutung der Tiere. Auch bei den bei diesen Schwarzerdeböden in der Ukraine und oder auch in Rumänien. Damit sich Humus in der Form ansammeln konnte in diesen Böden, das geht ja tiefgründig. Also das müssten ja über Millionen, Milliarden müssten ja immer da an diesen Stellen plötzlich ganz viele Herden gewesen sein. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall gewesen. Zumal sich in diesen Millionen Jahren auch die Flora und Fauna schon mehrmals wieder geändert hat. Das ist eine Kombination aus geologischen Ausgangsgesteinen, klimatischen Bedingungen und dann kann ein Faktor auch eine Tierbevölkerung sein. Aber wir müssen uns halt auch klar machen, dass in der Natur so etwas wie Massentierhaltung, wo es also zum massiven Anfall von Dung an bestimmten Stellen so gut wie nicht gibt, selbst eine Herde, wandert sehr stark, hat ein großes Einzugsgebiet, einen großen Radius und bildet sich dann zum Beispiel auch dort, wo sowas wie Prärie entstanden ist, was zum Beispiel Folge von einer Trockenheit gewesen sein kann, wo früher Wald war, ist es plötzlich offen gewesen. So hat sich übrigens der Mensch auch dann plötzlich, er musste sich dann aufrichten, um dann eben über die Gräser zu gucken. Also das hat alles, das sind solche sehr, sehr komplexe Dinge, die da, glaube ich, spielen. Und wenn man sich eine Bodenkarte anguckt, dann sieht man eben, dass die Bodenausgangsgesteine auf unserem Planeten sehr unterschiedlich verteilt sind. Und dass es da also völlig unterschiedliche Böden gibt, von denen man da also einfach, die dann auch unterschiedlich sich verhalten. Dann hatte ich mir noch etwas überlegt, das Klima, aber ansonsten, Sie haben sehr oft auch aufs Klima Bezug genommen, das ist natürlich meiner Meinung nach der Hauptfaktor. Wenn Sie sich vorstellen, jetzt im Moment, Der Pol ändert sich manchmal sehr, sehr häufig in der Erdgeschichte. Dann, wo jetzt zum Beispiel Nordpol ist, ist irgendwann vielleicht wieder der Äquator oder so. Das ändert sich also ständig. Das ist nicht nur Folge des Klimawandels. Wo jetzt Tundra und Taiga ist, haben wir es ja auch mit ganz, ganz hohen Humusgehalten zu tun. Da freut man sich ja schon drauf, dass das langsam alles abschmilzt und keine Permafrostgebiete mehr sind, weil das sind sehr, sehr fruchtbare Böden, die da auf uns warten. Und ja, ist so. Aber das hat sich halt gebildet, weil dort das organische Material von Pflanzen, was Pflanzen gebildet haben, nicht mehr abgebaut werden kann von den Bodenlebewesen, weil die Vegetationsperiode so kurz ist. Das heißt, es reichert sich ständig an. Während je weiter man ans Süden kommt, ist die Umsetzung so schnell, dass mikrobielle Umsetzung, weil sie überhaupt nicht behindert wird durch die Temperaturen, dass die Pflanzen das sofort wieder aufnehmen. Und deshalb hat man in den Tropen mit sehr, sehr nährstoffarmen Böden und auch humusarmen Böden zu tun. Der ganze Nährstoffgehalt, der ganze Reichtum dieser Böden ist in den Pflanzen selbst drin. Und deshalb ist es so katastrophal, tropische Wälder abzuholzen, weil dann dieser Kreislauf wirklich also unglaublich schnell radikal geschädigt wird. Und umso wichtiger ist es eben auch in den Tropen, Kompostwirtschaft zu betreiben. Das heißt, wir haben es dort auch bei der Umsetzung eines Kompostes, das geht natürlich auch relativ flott, aber gar nicht mal so viel schneller als in gemäßigten Zonen, weil bei der Kompostherstellung gibt es eine Phase, die Rottewärme erzeugt. Das ist die erste Phase der Umsetzung. Die ist so stark mikrobiell geprägt durch Bakterien und Pilze, da wird eine so große Hitze erzeugt, dass es relativ egal ist, welche Außentemperatur außen herrscht. Ob das jetzt 30 Grad sind, wie in den Tropen normalerweise, es ist ja gar nicht so heiß dort, oder 40 wie im Mittelmeergebiet oder 20 wie in Deutschland, das sind relativ kleine Unterschiede für das, was sich in einem Komposthügel innen drin abspielt. Das heißt, wir können überall Kompost produzieren.
Vielleicht noch einen Punkt, ob das schon beantwortet ist, die Frage biozyklische Landwirtschaft, diese 80 Betriebe, die es in Griechenland gibt, kann das hier auch passieren? Sie haben gesagt, ja.
Ja, es gibt ja schon.
Es funktioniert ja. Grundsätzlich überall, das war die Aussage.
Ja,
die Fläche war
auch
ein wichtiges Thema.
Ja, die Fläche, genau.
Ist auch in der Fläche ausgebreitet.
Genau, weil sie jetzt so in den Boden ja eingetragen sind.
Wie viel Fläche brauchen wir, um den Kompost überhaupt herzustellen?
Richtig, ja.
Dass man da mal so eine Hausnummer, so eine Orientierung.
Da will ich gerne einen Anschluss zu geben, aber das wird sicher auch noch aufgegriffen. Man muss natürlich erstmal diesen Humuskreislauf anwerfen. Dazu braucht man ein Material, was man von möglichst praktikabel von irgendeinem nahen Standort herholt. Also das kann zum Beispiel jetzt in Griechenland haben wir eben das Problem oder die Möglichkeit in einer Ölmühle, da fallen Blätter, Berge von Blättern an und Oliventrester. Oder hier gibt es ja auch, also bei Winzern dann oder den Winzergenossenschaften der Trester und so. Also man muss schon eine möglichst effiziente Quelle suchen, wo man einfach mal viel organische Substanz herbekommt. Dann muss man das mal ganz grundsätzlich bedenken, es gibt keine effizientere Form der Nutzung der Sonnenenergie als das Chlorophyll. Chlorophyll ist das Grüne im Blatt. Es gibt tatsächlich keine technische Lösung, die einen höheren Effizienzgrad hat. Das heißt, überall, wo Grünes ist, nutzen wir Sonnenenergie. Und wo wir Sonnenenergie haben, können wir organische Substanz aufbauen. Und wir müssen jedes Stückchen Erde, was von Sonne beschienen wird, sozusagen nutzen, um dort Pflanzen zu erzeugen, die wir in den Humuskreislauf zurückführen. Und wie könnte ich das jetzt noch erklären?
Ich würde einfach sagen, wie viel Hektar sind Bauer und wie viel Hektar Gemüse anzubauen? Wie viel Hektar Kompost? Verstehen Sie, was ich meine?
Ja.
Und das ist eine ganz einfache Rechnung. Brauchen Sie 2 Hektar für 1 Hektar Gemüse? Brauchen Sie 4 Hektar für 1 Hektar Gemüse?
Ja, wenn das so einfach wäre. Also das hängt davon ab, was das Gemüse...
Den ganzen Drehstern hin, ja, das lässt sich 1 Hektar umrechnen.
Ja.
Also wie viel... Das müssen Sie...
Das ja, also Sie müssen sich Folgendes sagen. Vorstellen. Auf der einen Seite versuchen wir, das, was vom Feld produziert wird, an organischer Substanz... In der organischen Substanz sind ja auch wieder Nährstoffe drin, dem wieder zurückzuführen.
Jeder ökologisch, also jeder
sowieso.
Macht das ja schon. Ja? Also die Kreisläufe sind ja schon vorhanden in jedem Biobetrieb.
Ja. Wir müssen aber das zusätzlich aufbauen.
Ja, um das Zusätzliche geht es mir ja.
Ja, jetzt passen wir mal auf.
Da, also gibt es da Studien zu?
Ich könnte, ja, natürlich. Also das ist sehr viel komplexer.
Ich kann zum Thema Kompost kann ich insofern nichts Vernichtendes, aber Ernüchterndes sagen. Kompost ist relativ teuer. Also wenn ich einen guten Kompost haben will, kostet eine gute Tonne 60, 80, 90 Euro. Richtig?
Ja.
So. Und ich brauche eigentlich für einen Hektar 10 bis 15 Tonnen. Genau. So. Und da sind wir an dem Punkt, wo der Landwirt anfangen muss, so wie ich jetzt, irgendwann umzudenken und zu sagen, ja, kann ich mir jetzt noch dieses Jahresabschlussdenken leisten? Oder muss ich versuchen, diese Maßnahme über 5-6 Jahre zu verteilen, kostentechnisch? Weil in dem Jahr, wo ich es tue, ist es eigentlich zu teuer. Also ich spreche hier aus Erfahrung, weil ich brauche Ihnen, glaube ich, nichts über Deckungsbeitragsrechnung zu erzählen. Wir wissen alle, was vom Hektar zu erwirtschaften geht. Und wenn mir dann einer sagt, du musst in diesem Jahr für 900 oder 1000 Euro Kompost einsetzen, da wird wahrscheinlich jeder Landwirt sagen, geht gerade nicht. Geht gerade nicht. Aber, jetzt kommt das Aber und da bin ich wieder völlig bei ihm, wir müssen mal überlegen, was für Unmengen an Organik wir momentan vernichten. Wir haben auf diesem Globus eine unheimliche Menge an Organik, die wir einfach vernichten. Wir haben riesengroße Müllberge, wir haben riesengroßes Potenzial. In der Stadt sowieso, aber auf dem Land auch. Ne? Nee, ist richtig. Da sind wir, ja, und da sind wir aber wieder an dem Punkt der Erziehung der Menschen zum systemischen Denken und eben dieses Respekt vor der Natur haben. Weil wenn ich Respekt vor der Natur habe, würde ich keine Chemietinktur ins Klo gießen. Ja, oder ich würde keinen irgendwelchen Batterieabfall in eine Biotonne schmeißen. Also ich sag mal, wir müssen eigentlich ist unser Hauptproblem die Abfallwirtschaft. Wir haben riesengroße Mengen, die wir dem Stoffkreislauf zuführen könnten, wir machen es aber nicht. Und wenn ich als Landwirt mit gutem Beispiel vorangehe, dann werden mich die Behörden bremsen nach Strich und Faden. Versuchen Sie mal, wie bei mir in Dannenberg, eine Kompostieranlage zu denken, wo Sie allen Gemeinden im Umkreis erlauben, den Grünschnitt und alles, was so anfällt, zum Bauern X zu bringen. Da werden Sie keine Behörde finden, die Ihnen das genehmigt. Da laufen Sie Spießruten. Also bis das passiert ist, dass man diesen gesunden Stoffkreislauf herstellt, da ist man mitunter verzweifelt. Ich habe einen guten Freund, einen Berufskollegen, der schon seit langer Zeit im Fleming kompostiert. Der macht diese mikrobiell gesteuerte Kompostierung. Mhm. Eine ganz feine Sache. Und wir reden ja eigentlich über, wir tricksen die Natur aus. Wir ahmen einen Prozess nach, der eigentlich viel länger dauert. Wir setzen Organik in eine stabile Form um, die dann wiederum als sehr gesunde Nährstoffquelle den Pflanzen eine natürliche Basis liefert. Genau, genau das ist es. Ne? So, und da müssen wir hinkommen, dass wir den Leuten, auch den Behörden, erklären, worum es hier eigentlich geht. Das kann doch nicht sein, wenn ich eine gesteuerte Kompostierung irgendwo auf dem freien Feld mache, dass von mir verlangt wird, ich muss eine betonierte Fläche vorweisen mit Wasserabscheider, mit allem, was dazugehört. Ja. Obwohl aus meinem Haufen, da läuft Komposttee. Und ich muss dafür einen Abscheider bauen und muss das vielleicht sogar noch entsorgen lassen. Also wo leben wir? Ne? Oder ich habe noch ein viel krankeres Beispiel, dass wir eigentlich dann auch an die Entscheidungsträger müssen, ist Schiffshebewerk Niederfino. Die sind ja jetzt irgendwann wahrscheinlich so weit wie der BER und können dann auch irgendwann eröffnen. Da geht es um das Aus- und Abbaggern von Niedermoor. So, jetzt wurden wir gefragt, Landwirte im Umkreis, ob jemand Interesse hätte an dem Torf. So, das klingt doch erstmal nach einer richtig guten Sache. Ne, das ist eine Unmenge Torf, das sind über 1000 LKWs, die da anfallen. Das ist eine unheimliche Menge. So, jetzt ist aber dieser Niedermoor-Standort natürlich, biologisch entstanden, mit einem hohen Schwefelgehalt belastet. So, dieser hohe Schwefelgehalt, das klingt jetzt erstmal gefährlich, ist es aber nicht. Das ist natürlich eingebauter Schwefel, weil da, wo viel Leben war, Eiweißsynthese, ist auch viel Schwefel. Dieser Torf hat jetzt aber ein Schwefelgehalt, der leicht über dem Grenzwert der deutschen Düngeverordnung liegt. Damit darf man den schon gar nicht mehr normal auf der Straße transportieren, geschweige denn auf dem Acker verbringen. Ne? So, und dann muss man dazu wissen, wenn man Torf auf dem Acker verbringt, dann darf man einen Fehler nicht machen. Man darf den Torf nicht trocken werden lassen. Also jeder, der das schon mal ausprobiert hat, wenn Torf getrocknet ist, richtig luftgetrocknet ist, und Sie schmeißen den irgendwo in eine Pfütze, der schwimmt ewig. Ne? Der nimmt einfach nichts mehr an. Also das würde im Umkehrschluss heißen, wenn ich es fachlich gut und sauber machen will, feucht ausbaggern, rauf auf dem Acker, einarbeiten. Im System. Ne? Sodass gleich alle Spieler des biologischen Systems sich mit dem Neuankömmling befassen können und ihn biologisch verbauen. Ja? Weil sonst ist es wieder so ein fremder Stoff, der da rumliegt und keiner kann was mit anfangen. Und da komme ich wieder zum Systemwissen und zum Systemdenken. Und immer, wenn so ein Riesenproblem vor der Haustür steht, dann hast du so eine Schubladendenker und kommst nicht weiter.
Genau, ich würde gerne nochmal ins Publikum gehen, auch wenn Sie sich hier Notizen machen, aber die können wir gleich bestimmt auch nochmal. Genau, da ist noch eine Frage. Sammeln wir nochmal, genau.
Ja, das wirft sich jetzt hier auf. Wie kann man denn da helfen? An wen wendet man sich denn? Was muss man denn machen? Wir müssen jetzt noch eine Petition oder ich weiß nicht, wie können wir denn helfen?
Okay, jetzt noch nicht gleich antworten, erstmal kurz abfangen. Okay, wir warten. Da war noch eine, ja? Genau, die hatten wir eh und dann...
System, also was Herr Petermann hier eingebracht hat, da fiel ja auch schon mal das Stichwort mit der Weide, mit Weideflächen. Wenn von biozyklischer Landwirtschaft gesprochen wird, dann frage ich mich nach dem, was hier dazu jetzt hauptsächlich ausgeführt wurde, sprechen Sie jetzt nur über Ackerflächen oder auch über Weideflächen? Also wenn ich das so größenordnungsmäßig richtig weiß... Pro Kopf der Weltbevölkerung gibt es doppelt so viele Weideflächen wie Ackerflächen. Und die Weideflächen haben im Stichwort Biodiversität, Klima, also positive Klimafolgen im Sinne von CO2-Senken, eine sehr wichtige Funktion. So, jetzt Frage, inwieweit Sie das sozusagen in Ihr System biozyklische Landwirtschaft auch integrieren können. Und zwar dann eben ohne Tiere.
Ja, da hinten noch.
Also ich habe gerne eine Frage an der GLS-Bank. Die kann man doch auch stellen, oder?
Ich weiß nicht, ob sie beantwortet wird.
Ich möchte gerne wissen, ob die GLS-Bank die vegane Landwirtschaft finanzieren möchte. Und jetzt ist ja noch reichlich Geld da. Also wenn das ganz knapper ist,
und die GLS Frage.
Sehr gut. Zwischen dem biologischen Betrieb und dem veganen Betrieb, wo die dann das Geld finanzieren möchte.
Wollen Sie gleich antworten?
Ja, kann ich ja machen.
Geht ja jetzt auch nicht mehr anders.
Ja, bitte.
Ja, also wir finanzieren auch die Landwirtschaft, vorauszuführen, für uns ist halt einfach das ökologische Landwirtschaft. Wir müssen halt schauen, also in gewisser Weise gehört halt auch der Gesamtkreislauf mit dazu, aber wir können halt auch mal schauen, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten natürlich auch mal schauen, ob das Thema allgemein ist.
DLS hat die Wurzel in der Anthroposophie, oder?
Wollen Sie da noch, das dauert wahrscheinlich länger, wenn Sie darauf antworten, aber okay.
Ja, das können wir gerne nochmal.
Ich meine, ist in diesem Haus schon angebracht, denke ich, diese Frage.
Ja.
Ja, also für uns sind die Haustiere natürlich nicht, also es steht außer Frage.
Ja.
Und bei den Veganen hat man immer das Gefühl, dass das schon in Frage gestellt wird.
Ja. Aber Sie sehen es eher miteinander, nebeneinander.
Genau, also wie gesagt, man muss es immer individuell schauen und in der Hinsicht, ja, ich kann ja jetzt keinen kleinen Ausschluss erkennen, warum wir das nicht so
gut haben. Ja, gut, solange reichlich Geld da ist, kann man ja.
Das ist ja jetzt hier nicht nur ausschließlich ein biologisches Projekt, also das ist jetzt auch der. Also die ursprünglichen Wurzeln sind da.
Okay, dann. Kurze Fragen, also nicht so, genau, also dann machen wir nochmal, sammeln wir die und das ist dann die letzte Runde. Ja. Okay, 1, 2, 3.
Ja, Sie sprachen uns an, Chemie ins Klo. Also über das Abwasser geht ja extrem viel auch an Nährstoffen verloren. Mhm. Gibt es da Ideen bei der biozyklischen Landwirtschaft, dass man auch menschliches Abwasser oder Ausscheidungen verwendet, langfristig als Vision vielleicht auch?
Mhm. Herr
Streiten. Die Frage ist, ob es biozyklische vegane landwirtschaftliche Höfe auch hier in Deutschland oder vielleicht sogar im Berliner Raum in Brandenburg gibt.
Mhm,
oder das vorgesehen ist, das einzurichten, ob es da schon Ideen gibt.
Mhm. So eine Hausnummer ungefähr. Ja, und dann?
Ich habe eine Frage vor allem an Herrn Heißbach, und zwar mit den gut 20 Jahren Erfahrung, die es jetzt gibt, ob Sie irgendwie Verschiebung von Sortenbenutzung oder sowas beobachten bei Böden, die eine andere Nährstoffzusammensetzung haben, Bedingungsreicher sind, beziehungsweise keine tierischen Dünger mehr. Weil das, was Sie angesprochen haben zur Nährstoffnutzung der Pflanzen, ja nicht automatisch bedeuten muss, dass der Ertrag gleich bleibt. Oder dass Pflanzen, die relativ bewusst sind, überhaupt die Früchte bilden. Und da wäre es ja ganz spannend zu hören, ob sich andere Sorten entwickelt haben oder ob automatisch alte Sorten wieder sich verändern.
Mhm. Okay, jetzt geht's los.
Ja.
Komprimiert, schön.
Soll ich mal anfangen?
Ja, fangen Sie an.
Also, ich muss sogar jetzt mal die Brille aufsetzen, um alles hier auf die Reihe zu bekommen. Ich muss noch mal ganz kurz auf den Vorfragesteller eingehen. Kompostierung. Wir müssen irgendwo anfangen. Das geht zunächst auch mal auf dem Betrieb selbst. Wir müssen Flächen, die nicht unmittelbar genutzt werden müssen, auch als Aufwuchsflächen sehen, wo organische Substanz sich bilden kann. Es ist zunächst einmal ein Gewinn an sich, wenn wir Pflanzenmasse produzieren, die wir dann nicht irgendwie verfüttern oder verkaufen, was dann schon wieder weggeht. Wir brauchen Pflanzenmasse, die wir auf dem Acker, auf dem Feld behalten. Typisches Beispiel, wo man das eigentlich schon überall auch macht, ist Gründüngung. Nur, wenn man Leguminosen, also das sind ja die Stickstoffsammler unter den Pflanzen, wenn man die dann als Zwischenfrucht zum Beispiel anbaut, um dann wieder Bohnen zu verkaufen als Zwischenfrucht, dann haben wir nur noch die Hälfte des Effekts. Wir müssen also in der Fruchtfolge eine Phase einbauen, wo wir einfach Pflanzenmaterial, ob das jetzt immer ein Komposthaufen sein muss oder auch Flächenkompostierung oder einfach das Einarbeiten in die obere Bodenkrume, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, aber wir müssen den Gehalt an organischer Substanz im Ackerboden erhöhen. Deshalb ist das also nicht nur eine Fragestellung, die für Gartenbaubetriebe wichtig ist, sondern auch für den Ackerbaubetrieb. Im Gartenbau haben wir aber eine extreme Anforderung.
Also ja? mit anderen Worten sagt er gerade, die Futterfläche, die man dachte einzusparen, die spart man nicht.
Ja,
genau. Also ich tausche meine Kühe gegen den Komposthaufen.
Ja, letztlich ist das so. Und das geht auch in die Frage der Weidewirtschaft.
Das ist ein Kompostieren. Dass ein Kompost was Gutes ist, ja. Gar kein Thema, ja. Man soll den auch den Festmist kompostieren.
Ja, richtig.
Und den ausbringen.
Richtig.
Und dann habe ich auch mehr davon, wenn ich nur das Grüngut.
Nee, das ist das. Da muss ich Ihnen jetzt tatsächlich ganz konkret und wissenschaftlich widersprechen. Die Nährstoffgehalte in reifen Kompost sind grundsätzlich sehr viel höher als bei Mist, wenn er unkompostiert ausgebracht wird.
Unkompostiert, ich habe
ja. Wenn er kompostiert wird, aber Sie müssen sich mal ganz einfache Milchrechnung. Herr Zelimerkis hat es schon am Anfang gesagt. Das, was hinten am Tier rauskommt, an Mist, ist ja nur ein Teil dessen, was das Tier als Pflanze schon zu sich geführt hat. Der Rest geht in Form von Milch, Fleisch, Fell und so weiter. So. Und auch ein sehr großer Teil geht wieder in die Luft. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Kreis über das Tier ein bisschen verkürzen, indem wir das, was das Tier fressen würde, kompostieren, haben wir einfach schon rechnerisch eine Effizienzsteigerung in der Nutzung von organischer Substanz.
Die Energie, die Sie dann durchs Mähen oder sonst irgendwas, haben Sie auch eingerechnet.
Ja, aber das ist sicher ein Bruchteil dessen, was man bräuchte, um ein Tier zu verarbeiten. Also das ist mit Sicherheit so, dass man das ein
Effizienz... Vielleicht können wir ganz kurz, cool, also ich glaube... So Ping-Pong, das ist nicht so
gut,
unbedingt...
Gut, aber das wird auch noch weitergehen. Es kommt wirklich dabei heraus, dass die Kompostwirtschaft effizienter ist, als wenn man Kompost aus Tiermist herstellt. Und es ist auch eine Fehleinschätzung, dass tierisch hergestellter Kompost nährstoffreicher sei als pflanzlich hergestellter. So, dann haben wir das Weideflächen. Weideflächen sind tatsächlich Flächen, die wir im Rahmen einer biozyklisch veganen Landwirtschaft als Flächen benötigen, um grünes Material zu kompostieren. Es wird sehr oft auch das Argument des Landschaftsschutzes angeführt. Es gibt ja die sogenannte Kulturlandschaft, zum Beispiel in den Bergen. Alpenlandschaft, das ist eine sehr, sehr künstliche Landschaft, das ist alles andere als Natur. Da wurde der Wald angelegt und die und die Almen sind gerodete Flächen, auf denen dann Viehwirtschaft betrieben wurde. Das ist schön, das wollen wir so haben, das ist ein gesellschaftlicher Wert an sich. Den können wir auch biozyklisch vegan verwirklichen, indem wir eben die Milchbauern zu Kompostlieferanten machen. Und dann ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man sagt, diesen Kompost, der dort im großen Umfang produziert werden kann, Stichwort Silage, Silageballen kann man auch kompostieren, dann hätte man zum Beispiel Kompost, dieser Kompost könnte in intensive Gemüsebaugebiete transportiert werden, wo man tatsächlich eine höhere Abfuhr an organischer Substanz und Nährstoffen hat, als im Ackerbau, weil einfach Gemüse sehr viel stärker und sehr viel intensiver angebaut wird. Dann müssen wir uns auch noch darüber klar machen, dass es in der Natur Bakterien gibt, die in der Lage sind, Stickstoff zu sammeln. Wir haben ja 70% Stickstoff in unserer Luft. Stickstoff ist tatsächlich einer der wichtigsten Pflanzennährstoffe. In den Leguminosen gibt es eine solche Symbiose. In den Wurzeln der Leguminosen befinden sich die sogenannten Knöllchenbakterien, die den Luftstickstoff sammeln. Deshalb ist es ja so wichtig, grün zu düngen, also diese Gründungsmaßnahmen zu machen, weil man Unmengen von Stickstoff in den Boden bekommt. Und es gibt aber auch Einzeller, die in der Lage sind, Stickstoff zu sammeln. Wir sehen das an unserem Kompost. Interessanterweise steigt der Stickstoffgehalt trotz jährlicher dreifacher Nutzung in Form von Gemüseproduktion, stieg der Stickstoffgehalt kontinuierlich an. Das ist eigentlich nicht zu erklären. Es gibt allerdings den Hinweis, dass offenbar sich Bakterienstämme dort etabliert haben, die in der Lage sind, Stickstoff aus der Luft zu sammeln. Also wir kriegen da Unterstützung von der Natur selbst. Und dann noch eine Frage, die Fäkalienfrage, eine ganz wichtige Frage. Das geht schon wirklich jetzt ins Angemachte einer Kreislaufwirtschaft. Das wird auch manchmal vielleicht nicht richtig verstanden. Deshalb muss man da ganz vorsichtig an das Thema herangehen. Ich gehe erstmal so weit zu sagen, dass sehr viele der Nährstoffe, die wir durch unseren Magen haben gehen lassen, letztlich im Meer landen. Wir müssen das Meer einbeziehen in den Nährstoffkreislauf. Es gibt Stellen, wo das Meer hat übrigens die Eigenschaft, das ist auch wie ein Verdauungsapparat, und das Meer scheidet auch wieder etwas aus, was es vom Land bekommt. Das sind dann Stellen, an denen zum Beispiel riesige Berge, das sind unglaubliche Mengen, an Algen angeschwemmt werden. Diese Algen kann man kompostieren. Die müssen wieder, was das Meer ausspuckt, sage ich dann immer, das muss auch wieder aufs Land zurück. Das heißt, wir haben auch im Meer ein riesiges Potenzial, mit dem wir große globale Kreisläufe wieder schließen können. Und lokal kann man das natürlich dann auch, da gibt es Schilfanlagen, man kann alles Mögliche machen. Das muss natürlich dann unter ganz besonderen Verhältnissen geschehen. Das würde ich jetzt nicht auf einzelbetrieblicher Ebene propagieren. Da muss man auch nochmal technisch dran gehen, wie man da am besten diese Lösung macht. Aber letztlich ist es natürlich so, dass die Ausscheidungen des Menschen als eines der häufigsten Tiere auf dieser Welt auch mit einbezogen werden.
Möchtest du was zu den Zahlen noch sagen, zu den Betrieben? Oder
ja, und auch Großbetriebe. Ja. Also es gibt im Moment in der Pfalz eine Ansammlung von biozyklisch veganen Betrieben. Da hat sich auch dieser Anbauverein BioVegan, also BioVegan, gegründet. Ja, auch in Nürnberg. Hier im Berliner Raum bin ich jetzt überfragt, da müssen Sie jetzt mal.
Es gibt Produkte hier oder nicht? Gibt es zum Ende der Woche nicht ein paar Produkte?
Das, ja,
das habe ich ja noch am Rande mitbekommen.
Noch keine Betriebe.
Noch keine Betriebe, aber natürlich ist das ein politisches Ziel.
Ich wollte es kurz mal sagen, wir machen in Brandenburg kurz davor von Oder haben wir eine bio-vegane Gärtnerei. Wunderbar. 20 Jahre.
Das geht auch ganz okay. Ja. Läuft, ja.
Es gibt einen Betrieb auf jeden Fall. Ja. Der ist nicht in diesem Netzwerk, aber. Sie sind nicht in diesem Netzwerk drin, aber.
Nee, aber ich wollte,
es gibt sie.
Genau, ja, und so ging das den anderen eben auch. Die haben das auch schon. Es gibt ja zum Glück, sind ja nicht die Einzigen, die darüber nachdenken. Es gibt überall Ansätze und Betriebe, die das schon auch in der Praxis ausprobiert haben und auch erfolgreich wirtschaften. Unter den Gründungsmitgliedern dieses Vereins sind sehr berühmte Biobauern. Zum Beispiel der Herr Thalhammer, vielleicht kennt ihn einer. Das ist derjenige, der den Hokkaido-Kürbis in Deutschland berühmt gemacht hat. Das sind kleine Betriebe, das sind auch große Betriebe. Das sind also schon auch Betriebe, die was von Landwirtschaft verstehen. Da ganz auch
ja, auch wirtschaftlich damit zurechtkommen mit dem Thema. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt einen Träger geschaffen haben, wo man sich dann eben auch mal austauscht, wo man plötzlich merkt, wir sind nicht nur Einzelkämpfer, es gibt noch andere, die das Gleiche machen und im Austausch dann stärker werden.
Ganz kurz, eine ganz kurze Frage, bevor dann Herr Petermann zu diesen Sorten.
Genau, das hatte ich mir auch noch notiert. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das, vielleicht ist einfach unser Zeithorizont auch da noch zu klein für, dass wir jetzt irgendwie feststellen, dass unsere Sorten besonders gut ansprechen. Also natürlich ist es wünschenswert, alte Sorten immer mal wieder auch in den Anbau zu holen. Ja? Aber wenn wir jetzt unter auch mal betriebswirtschaftlichen Kriterien, muss man natürlich auch mal bedenken, ein Erzeuger, ein Bauer muss auch damit überleben können. Und da gibt es natürlich inzwischen sehr gute Züchtungen. Und das Erstaunliche ist, dass selbst hochgezüchtete Sorten, wenn die Pflanze in einem solchen natürlichen Milieu wie in einer Humuserde wächst, plötzlich wieder erwacht, wie ein Wildtier, wie ein gezähmtes Tier, was dann wieder in die freie Wildbahn kommt, die entwickelt wieder diese Fähigkeit. Ich kann also nicht sagen, dass das jetzt an Sorten irgendwie gebunden ist.
Ja, ja, zur Sortenproblematik schnell noch ein Satz hinten dran. Es gibt ja so eine Sortenspezifik, was die Standorte betrifft, wo man gerne meint, interpretieren zu müssen. Gibt es in der Tat, weil die Standorte ebenso sehr unterschiedlich geworden sind aufgrund ihrer Herkunft, aber auch aufgrund der Bewirtschaftung. In dem Moment, wo ein Standort oder wo diese Standorte, die sehr unterschiedlich sind, sehr nachhaltig und sehr, sehr, ich sag mal, sehr unter diesem Gedanken bewirtschaftet werden, werden Sie feststellen, dass dieser Ausschluss von Sorten auf verschiedenen Standorten gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Also Sie können auf einem regenerierten Boden, selbst auf einem leichten Boden, dann wieder Getreidesorten anbauen, die eigentlich, wo der Bauer sagt, da wächst kein Weizen. Mhm. Ne? Ja, so, und das ist eigentlich der Effekt, der einfach nur mit der Gesundung und mit der, ich sag mal, Akkumulationsfähigkeit, mit der Pufferkapazität des Bodens zusammenhängt. Und da bin ich gleich noch vielleicht zum Abschluss bei meinem Freund Boden und möchte vielleicht einfach nochmal sagen, ganz nüchtern betrachtet, wir können über noch so viel technische Details reden. Sie haben gemerkt, wir sind wieder ganz oft ins Technische abgerutscht. Wir sind ganz oft wieder in Einzelbauteile abgerutscht. Ich denke, wir müssen einfach realisieren, Bodenbildung dauert sehr lange. 2000 Jahre, 10 Zentimeter, das ist so eine Faustregel. Wenn alles relativ gut läuft, wenn ich es beschleunige, wenn ich sehr gut bin und habe Geld, kann ich das Ganze auch abkürzen. Aber ansonsten 2000 Jahre, 10 Zentimeter. Was meinen Sie, wie schnell 10 Zentimeter weg sind? Und wenn ich dann über 2000 Jahre nachdenke, dann überlegen Sie mal, wie viele Generationen daran arbeiten müssen, die 10 Zentimeter wieder zurückzuholen. Also das ist der warnende Zeigefinger. Und vielleicht nochmal zu dem Thema Kompost hinten dran. In der Natur ist es so, dass kein Abfallstoff in der Natur, außer vielleicht von der Katze, in dem Boden vergraben wird. Ja? Also ich sag mal, das ist auch unser Falschverständnis von Natur, dass wir den Dung und dass wir organisches Material gerne in den Boden eingraben, beziehungsweise in den Boden einarbeiten. Ich sage Ihnen, dem Boden geht es danach nicht gut. Der Boden ist tagelang schlecht, ja, weil er sich eigentlich mit so einem Kram im Boden gar nicht auseinandersetzen möchte. Sondern in der Natur finden die Prozesse alle oberhalb des Bodens statt und das ist wiederum nicht konform mit dem Düngemittelgesetz. Ja, weil wenn ich den Mist oder praktisch meine Organik oben rauf streue, dann ist das nicht in jedem Falle konform mit unserer Düngeverordnung, ne? Weil ich soll es ja einarbeiten. So, und jetzt kommt praktisch dieser Kompost und auch von mir aus hygienisierte Dung- und Güllestoffe. In dem Moment, wo ich dieses Produkt, dem Endprodukt, so wie es in der Natur vorkommen würde, zuführe, ein bisschen in die Richtung, ist alles nicht mehr so schädlich wie das frische Produkt. Also mit anderen Worten, wenn Sie eine Stalldung oder wenn Sie eine Gülle kompostieren oder konservieren, sie ein bisschen haltbar machen, wie eingewecktes, sage ich mal. Also das beste Beispiel ist eingewecktes. Haben Sie frisches Obst, ist es relativ schnell verdorben. Haben Sie es eingeweckt, das ist eine Zwischenstufe der Endstufe, dann haben Sie ein etwas stabileres Produkt, wo die Natur ein bisschen langsamer rangeht und mehr Zeit dafür hat, das umzusetzen. Ja? Aber in dem Moment, wo man in der Landwirtschaft mit Gründung arbeitet, mit Gülle arbeitet, mit Dung arbeitet, sind das alles frische Produkte, die relativ schnell umgesetzt werden von den Bakterien und dadurch entstehen sehr viel flüchtige Nährstoffe
Und diese flüchtigen Nährstoffe machen eine ungesunde Ernährung, im Bio- wie im konventionellen Bereich. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den er heute auch schon mal angeführt hat. Die Pflanze kann sich dieser ungesunden Ernährung nicht erwehren, sodass Pflanzen im Bio- als auch im konventionellen Bereich, wenn sie mit Nährstoffen überfrachtet bzw. unterfordert werden, krank werden. So, und im konventionellen Bereich ist dann gang und gäbe, noch zusätzlich eine Spritze rauszuholen und die Pflanze zusätzlich zu stressen. Ja? Also sie hat Stress mit dem Stoffwechsel, sie hat Stress mit Chemie, die sie noch oben rauf kriegt, Stress, Stress, Stress. Und zum Schluss erwarte ich, dass da ein gesundes Produkt bei rauskommt, ein biologisch hochwertiges Produkt. Das wird nicht passieren. Das wird wirklich nur dann passieren, wenn ich die natürlichen, ich sag mal, die natürlichen Grundsätze versuche zu beachten und dem nach Möglichkeit nahe komme. Also das wird keiner schaffen. Keiner wird in seinem Betrieb, jeder Betrieb ist spezifisch, jeder Betrieb hat seine Mitarbeiter, seine Maschinen und seine Spezifik, aber ich muss zumindest wissen, in welche Richtung will ich und wie nah kann ich mich daran tasten.
Da war noch auch die Frage, was zu tun ist, also in Bezug auf diese.
Die Frage ist unheimlich wertvoll und die will ich aus meiner Sicht beantworten. Sie haben eine Familie. Sie haben Leute, die Besitz haben. Also mein Sie kennen Leute, die Besitz haben. Also ich glaube, dass das jetzt die absolute Hausaufgabe mittlerweile ist, dass man den Leuten, die Besitz haben, ins Bewusstsein ruft, was sie in der Zukunft mit ihrem Besitz anstellen. Wir erleben momentan eine absolute, wie soll ich sagen, Umstrukturierung der Besitzverhältnisse im landwirtschaftlichen Bereich. Und wir erleben damit gleichzeitig einen viel zu hohen Anstieg der Kosten für die landwirtschaftliche Fläche. Und damit ist von vornherein eigentlich alles, was wir heute hier so schön diskutieren, finanziell auf den Prüfstand gestellt. Weil jeder, der heutzutage spekulativ für sehr viel Geld einen Hektar Acker kauft, der will natürlich spekulativ wenigstens 3-4% Rendite. Und das ist mit normaler, ökologischer, nachhaltiger Landwirtschaft nicht zu erwirtschaften. Und deswegen brauchen wir Partner wie die GLS. Wir brauchen Partner im privaten Bereich. Das ist auch ganz wichtig, dass sich privat Leute zusammenschließen, die das Problem erkennen und sagen, ich suche mir Landwirte, die so ticken, wie ich mir das vorstelle und berede mal, wie man aus diesem Dilemma rauskommt. Denn wir haben ja nun mal nur die Landwirte. Oder wir müssten alle umschulen. Die Quereinsteiger sind immer sehr interessant, weil es kommt eine ganz andere Dynamik rein. Ne? Also wenn ich jetzt, vielleicht bin ich heute auch so, weil ich, mein Vater war kein Bauer. Ne? Also ich will keinem zu nahe treten, der ein Bauernsohn ist. Da sind auch richtig dufte Typen bei. Aber wenn man so ein Quereinsteiger ist, dann öffnet das nochmal irgendwie einen Horizont. Aber wie gesagt, so den Leuten zu sagen, Leute, jeder, der etwas verkauft, ist dafür verantwortlich, was danach mit dem, was er verkauft, passiert. Ist einfach so.
Das hatte ja so einen Botschaftscharakter jetzt. Also dann hat jeder, haben Sie beide auch noch eine Botschaft sozusagen zu machen. Aber bitte kurz und knackig, wir sind nämlich schon 3 Minuten über der Zeit. Und ich würde sagen, du darfst jetzt erstmal, du als Erste dann.
Alles klar, ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Mir ist der Gedanke recht sympathisch, die Dinge mal systemisch zu betrachten. Nur nochmal, ist es klar, dass es von mir kommt. Lassen Sie uns anschauen, was da gerade für ein Sausystem wütet, ja, auf der Welt. Wir haben über Regenwaldabholzung geredet, wir haben über irgendwie Erschließung neuer Flächen und so weiter gesprochen. Wir müssen Druck von den Flächen auch nehmen, die wir noch haben. Also ein Drittel der Flächen, landwirtschaftlich nutzbaren Flächen weltweit, sind schon degradiert. Wir müssen, um sie schon da bewirtschaften zu können, müssen wir noch den Druck runternehmen. Das heißt, immer Ernährung und Agrar zusammendenken. Also das nochmal so als Aufruf. Und ansonsten vielleicht eine Botschaft, die ich habe. Wir haben hier heute Abend 2 sehr kundige Landwirte auch erlebt, die jetzt aus verschiedenen Systemen zwar kommen, aber doch auch in guten Austausch treten können. Das ist mein Aufruf auch gerade an den ökologischen Landbau. Wenn ich unterwegs bin und über vegane Landwirtschaft rede, interessanterweise sind meistens die konventionellen Bauern aufgeschlossener als die Ökobauern. Damit will ich niemandem zu nahe treten, aber irgendwie scheint da so ein Hemmnis zu sein, zu sagen, dafür schließen wir uns jetzt wirklich mal auf. Mein Aufruf ist wirklich, ich glaube, es gibt einen guten Austausch oder die Möglichkeit für einen guten Austausch. Es gibt ein Fachwissen, was man austauscht. Und solche Fragen wie mit der Weidewirtschaft, dahinter stecken ja beispielsweise, also stecken ja 2 Aspekte hinter. Zum einen wirklich den Interessensaspekt, das ist da, was macht ihr damit? Und das andere nochmal, diese Frage, die oft auch aufgebracht wird, naja, wenn wir jetzt alles nur noch bio-vegan machen und ihr esst auch nur noch vegan, dann können wir die Welt nicht ernähren, wenn wir die Weiden nicht nutzen. Das sind Fragen, die sind spannend und theoretisch, aber die sind sehr weit weg. Also da müssen wir überhaupt erstmal hinkommen. Es gibt keine reine Weidewirtschaft. Also wenn Sie das ernst meinen mit der Weidewirtschaft, ja, dann machen Sie nur die Weidewirtschaft beispielsweise. Aber ich glaube, Systeme können nebeneinander existieren, das will ich gerade sagen. Also wir können, glaube ich, einen großen Weg gemeinsam gehen und es gibt ja sogar Weidenutzungsarten, die haben Sie auch angedeutet. Also mein Aufruf wirklich, fern von irgendwelchen ideologischen Inputs, die wir dann alle irgendwo haben und wir mögen uns auch gerne dann streiten über die Tiere oder nicht und so weiter, aber es gibt doch die Möglichkeit zum Austausch und da einen großen Schritt in die Zukunft zu gehen und das Ganze ökologischer. Also das nur mal so als Abschluss.
Bitte kurz. Ja, zwei ganz kurze. Ja, ich glaube schon. Es ist vorhin nochmal das Stichwort Gülle gefallen, das hatten wir etwas fallen lassen. Ich will nur nochmal, das ist auch wie eine Art kleine Zusammenfassung, wenn wir es schaffen, Kompost herzustellen, der verschiedene Phasen durchläuft, bis hin zur stabilen Humusphase, sodass Kompost zu Humuserde wird, dann ist Humus keine Gefahr mehr für eine Auswaschung auf Böden, sondern kann in unbegrenzter Menge ausgebracht werden, ohne dass wir eine Grundwasser- oder sonstige Belastung haben. Das ist der große Unterschied zu jeder Form von tierischem Dung, die noch nicht in die Humusphase überführt worden ist. Bei Gülle ganz extrem, das ist der überwiegende Teil wasserlöslich. Da haben wir ein ganz extremes Grundwasserproblem. Das nochmal zu diesem Punkt. Damit ist auch ein Umweltaspekt, der auch vielleicht ein Ministerium, was vielleicht dann mal sensibilisiert werden muss, aufgeschlossener. Wir haben jetzt das Problem mit der Düngeverordnung, die auch auf Kompost angewendet werden soll. Das passt überhaupt nicht zusammen, weil wir ja mit Humuserde genau das verhindern können, wogegen die Düngeverordnung ist. Also da müssen wir, glaube ich, ganz groß ansetzen und mal auch Verantwortliche informieren, was da sich alles inzwischen tun kann. So, und dann war vorhin, Sie hatten das Stichwort gegeben, den Kauf von einem Agrarprodukt und was damit. Vielleicht darf ich das in diesem Rahmen sagen. Wir haben eine kleine Premiere. Es ist im Moment eine Palette biozyklisch vegan erzeugte Kartoffeln und Zitrusfrüchte aus Zypern auf dem Weg nach Berlin. Und das kommt von einem Betrieb auf Zypern, der schon seit vielen Jahren Bio-Betrieb ist und seit 2 Jahren biozyklisch vegan wirtschaftet, also ohne jeglichen Einsatz von Dung und tierischen Exkrementen. Und wir haben gesagt, diese kleine Palette wollen wir jetzt nicht dem üblichen Vermarktungsgeschehen übergeben. Das wäre relativ einfach, die jetzt irgendeinem Großhändler anzubieten, der würde das dann schon nehmen. Ob das dann beim Endverbraucher irgendwie auch noch ankommt, dass das biozyklisch vegan erzeugt ist, ist im Moment noch ein Fragezeichen. Und deshalb habe ich mir gedacht, als kleines Mitbringsel, was ich zwar jetzt nicht präsentieren kann, aber in 2 Tagen ist sie wirklich da, dass wir diese Palette einfach mal durchlaufen lassen, durch sämtlichen Vermarktungsebenen vorbei, hin zum Endverbraucher. Und wir haben gestern angefangen, hier mal rumzuhorchen, ob es da jemanden gibt, der in der Lage ist, das direkt an den Endverbraucher zu verteilen. Da gibt es also 2 Punkte. Wer sich dafür interessiert, wo diese Palette dann letztlich landet und auch verfügbar sein wird, der kann sich dann eintragen auf einer kleinen Liste oder kann das auch einscannen in einem QR-Code, dann ist er gleich in einem Newsletter drin. Und über diesen Newsletter wird in den nächsten 2 Tagen bekannt gemacht, wo das aufzufinden ist. Vielleicht okay. Als kleine Hilfe für einen Betrieb, der diesen mutigen Schritt getan hat und jetzt schon.
Ich glaube, Herr Köhler bricht bald zusammen mit seinen Geschenken. Okay, vielen Dank, dass Sie da waren.
Gummibärchen sind vegan, der Ballen ist bio.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich waren einige Fragen jetzt auch hatten Platz und ja. Sie sind ja noch einen Moment hier, also bevor wir rausgeschmissen werden, also können noch so ein paar Fragen auch beantwortet
und
werden.
Auch elektronisch ansonsten erreichbar.
Elektronisch natürlich erreichbar und wo die Zitrusfrüchte landen werden. Und also wer noch Fragen hat, gerne noch ein kurzes knapp, ansonsten, aber direkt dann einfach. Ansonsten ist es jetzt hier mit beendet, offiziell.
Ja, begrüßen wir uns noch mal zum Glück.
Kundiger Austausch, wenn man ihn mal lauscht,
was passiert damit?